Willkommen zurück, zumindest willkommen zurück, wenn ihr von den Sorgenkindern 2023, also dem zweiten Teil, kommt. Und willkommen ganz neu, wenn ihr noch nie von diesem Format gehört habt und vielleicht zum allerersten Mal hier einschaltet. Wir wollen uns 5 Spiele im ersten Halbjahr 2024 anschauen, über die wir uns Sorgen machen. Nicht unbedingt, weil sie vielleicht schlechte Spiele sind, sondern vielleicht auch, weil sie schlechte Spiele sind, aber vielleicht auch nur, weil die Marktsituation schwierig ist oder es irgendwas anderes gibt, was ihnen eventuell im Weg stehen könnte. Aber Micha, es gibt eine wichtige Sonderregel zu unserer Auswahl. Falls ihr euch wundert, warum da manche Titel fehlen, erklär sie uns bitte.
Ja, es gibt die goldene Regel der Sorgenkinder, dass kein Spiel hier zweimal angeklagt und vor unser kleines Tribunal gezogen werden darf. Und das gilt jetzt zum Beispiel in der ersten Jahreshälfte 2024 für sowas wie Stalker 2. Ne, darüber haben wir schon gesprochen, darüber haben wir uns schon Sorgen gemacht. Wir machen uns auch weiterhin Sorgen, auch weil Stalker 2 natürlich wegen des Krieges in der Ukraine unter schlechten und schlimmen Bedingungen entstehen muss. Nichtsdestotrotz, wir haben 5 neue Spiele jetzt, weil Stalker 2 schon besprochen wurde. Also seid gespannt, was diesmal auf der Anklagebank sitzt. Es ist ja, das ist die zweite goldene Regel der Sorgenkinder, ist, nachdem wir das hier aufgenommen haben, dauert es ja ein bisschen, bis es geschnitten ist, und in der Zeit ändert sich immer alles. Also wahrscheinlich sind die Spiele bis dahin verschoben, es wurde nochmal irgendwie was Neues angekündigt, Spielkonzepte komplett geändert, Entwicklerstudios geschlossen, kann alles passieren.
Ja, haben wir alles schon erlebt. Ja. Gut, schauen wir mal, was mit diesen 5 Spielen ist. Das erste kommt tatsächlich wirklich in ein paar Tagen, wenn man, wie man es heute so kann, noch ein paar Euro extra drauflegt, darf man nämlich Suicide Squad Kill the Justice League schon 72 Stunden vor dem offiziellen Release am 2. Februar spielen. Das heißt, am, wie viele Tage hat der? Januar 31. Also am 31. Januar kann man dann schon losspielen. Glaube ich zumindest 31. Doch, egal. Wenn nicht, dann egal. Also am letzten Januartag, so ist richtig, am letzten Januartag könnt ihr Suicide Squad Kill the Justice League schon spielen auf PC und Konsolen, wenn ihr, ich glaube, läppische 30 Euro mehr bezahlt. Ist das nicht ein Service? Und ich bin mir ganz sicher, das wird bestimmt problemlos starten. Das ist ja ein Multiplayer-Koop-Spiel. Und wir wissen ja, die Warner-Superhelden-Spiele auf dem PC, die hatten ja auch nie Probleme in der Vergangenheit. Also, toi, toi, toi.
Höre ich da Gotham Knights und solche Sachen?
Ja, also. Bin schon wieder voll im zynischen Modus drin. Das Jahr hat gerade angefangen und ich bin schon richtig auf der richtigen Ebene.
Wir hoffen ja, dass alles gut geht. Das ist ja immer unsere, eigentlich wollen wir ja Unrecht haben hier in diesem Format. Das ist ja das Allerwichtigste für uns. Nur leider ist es oft nicht so. Und auch Justice League hat ja schon, als es enthüllt wurde und als es den ersten Gameplay-Reveal gab vor ein paar Jahren, ist es wirklich ein paar Jahre her, ich muss es wirklich denken, ja, aber es ist eine Weile her auf jeden Fall, hat ordentlich Gegenwind bekommen, weil das, was man bei diesem Gameplay-Reveal gesehen hat, also ich sag mal, es sah nicht aus wie das neue Spiel der Leute, die die Batman-Arkham-Serie gemacht haben. Was eine fantastische Spieleserie ist. Selbst für Leute wie mich, die Batman nicht mögen. Das gebe ich auch immer wieder zu. Ich find's albern, dass jemand in einem Fledermauskostüm durch eine Stadt turnt und Verbrecher jagt. Das ist halt, ne, also, aber egal. Die Spiele waren düster, toll designed. Arkham Origins mit dieser Weihnachtskulisse. Fantastische Spiele. So, und dann siehst du erstes Gameplay aus Suicide Squad Kill the Justice League. Und ich zitiere einen YouTube-Kommentar, den ich unter diesem Reveal-Gameplay gesehen hatte. Wir wissen, alle YouTube-Kommentare sind ja noch immer viel zynischer und schrecklicher als alles, was wir hier zustande bringen. Der lautete nämlich, oha, das sieht aus wie ein Spiel, das ich in ein paar Monaten für einen Fünfer irgendwo von der Resterampe kaufe. So ungefähr. Weil es war sehr bunt, es wirkte fast schon, zumindest optisch, wie so ein typisches massenkompatibles Service-Game. Wir wissen ja, Buntheit, da gibt's auch Studien zu, so wie bei einem Fortnite oder so, bunte Comic-Grafik fördert die Größe der Zielgruppe. Leute mögen lieber Buntes, also mehr Leute, sagen wir so, mehr Leute mögen Buntes als total Düsteres und Dunkles. Und dann auch das Gameplay, ne, mit so Shooter-Gameplay, irgendwie das relativ generisch aussah, große Hitmarker irgendwie, wenn man irgendwas getroffen hat, der Suicide Squad flog durch die Luft mit Jetpacks und sonst was allem, um da auf leuchtende Schwachstellen an Helikoptern und so Mutantenmonstern zu ballern. Und du siehst das und denkst wirklich, ist das ein Vollpreis? Also wird das Free-to-Play? Es ist ein Vollpreisspiel. Ne? Kommt raus für 70 Euro auf Steam, 80 Euro für die Konsolenversion in der Standardfassung. Also es hat einfach schon, der erste Eindruck war einfach nicht gut von dem Ding.
Ja, und entwickelt wird es halt, und das ist vielleicht der große Knackpunkt an dieser Sache, halt von Rocksteady.
Ja.
Die haben halt Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Knight gemacht. Arkham Origin wiederum kam von einem anderen Studio, aber es war sehr nah an denen dran. Und die haben halt gezeigt, dass sie unglaublich gut auf den Punkt designen können und Konzepte nehmen oder Ideen nehmen können und sie tatsächlich in ein Spiel transformieren können, was auch funktioniert. Denn das muss man halt wirklich noch mal ganz klar in Erinnerung rufen. Vor Batman Arkham Asylum gab es keine Superheldenspiele, die wirklich in der Lage waren, diese Superheldenfantasie in sinnvolles Gameplay zu transformieren. Mhm. Es gab durchaus ein paar Spiele, die ganz okay waren, ein paar Spider-Man-Spiele zum Beispiel auf den Konsolen, aber so richtig diese Transformation, dieses richtige Ich-bin-Batman-Gefühl, das hat es nicht gegeben. Das ist auch wirklich zurückblickend nochmal so bedeutend, was dieses Spiel gemacht hat. Gerade das erste Spiel. Die anderen Spiele waren teilweise, also der zweite war dann größer und so, waren tolle Iterationen, aber das erste Spiel ist immer noch eigentlich der geniale Kniff. So, und jetzt hast du dieses neue Open-World-Spiel, es geht ja nach Metropolis, nicht mehr in, ist ja nicht mehr in Gotham, ist aber die Fortsetzung inhaltlich, also es knüpft an den dritten Teil, oder naja, vierten Teil, ja, je nachdem, wie man rechnen will. Also es ist anders als Gotham Knights, spielt es in einer Zeitlinie, und wir spielen die Helden, die in den letzten Jahren ja auch im Kino große Erfolge gefeiert haben. Große Erfolge sind das, wenn man wenig Zuschauer hat, oder? Ah, ich bring's durcheinander. Also, die total gefloppt sind, leider. Weißt du, die beiden Suicide Squad-Filme waren ja keine allzu großen Erfolge. Sowohl von der Kritikerseite als auch der zweite Teil, was die Zuschauerzahlen anging. Obwohl er inhaltlich besser war.
Mhm.
Aber das ist jetzt halt das neue Team. Und grundsätzlich ja eigentlich eine nette Idee, dass man halt sagt, okay, man steuert mal diese andere Seite, kann halt die Bösen halt auch mal als böse zeigen.
Ja.
Aber ehrlich gesagt, ich wette, die Lüge ist schon im Namen.
Kill, du meinst, sie töten die Justice League gar nicht?
Das ist, da geht's schon los. Das ist so.
Ja, man kann doch die Justice League, also es ist ja nicht mal, wie willst du Green Lantern umbringen? Mein Superman und so, ja, also sie können sich halt coole Story-Twists überlegen. Es gab auch schon einen Story-Leak, auf den gehen wir an der Stelle auf gar keinen Fall ein. Aber so grundsätzlich, ich finde ja die Prämisse eigentlich cool. Weil es ist ein bisschen wie The Boys in dieser Amazon-Serie, wo sie ja auch gegen scheinbar übermächtige Superhelden kämpfen und dann Tricks finden müssen, wie sie die besiegen können. Und ich bin sehr gespannt, wie das Spiel das umsetzt. Also wie besiegt man denn Green Lantern? Finger abhacken, Ring weg oder wie auch immer? Keine Ahnung. Oder wie besiegst du Superman? Na klar, gut, Kryptonit draufschmeißen, aber wo kriegt man? Also ist eine gute Idee, finde ich, erstmal.
Das könnten tatsächlich auch die Highlights sein, vielleicht diese auf den Punkt gebrachten Bosskämpfe gegen die umgepolte Justice League. Also stehen ja unter Kontrolle von Brainiac. Deshalb sind die böse und zerlegen Metropolis und so. Aber 80-90% der Zeit im Spiel wirst du sehr wahrscheinlich eher in der Open World unterwegs sein und gegen, das haben wir auch in dem Beta-Material schon gesehen, was ja links und rechts geleakt ist, gegen so kleinere Gruppen an Alien-Gegnern kämpfen. Und zwar in einem eher klassischen Third-Person-Shooter. Ja, jeder hat noch Spezialfähigkeiten und dann gibt's Loot-Shooter-mäßig bessere Ausrüstung. Aber ansonsten ist es halt das nächste Open-World-Ballerspiel. Und ich habe mich ein bisschen an diesen auch etwas seelenlosen Saints Row-Ableger erinnert. Agents of irgendwas. Kannst du dich noch
Mayhem.
Agents of Mayhem.
Ja.
Genau, dem ich sogar eine Chance gegeben habe. Ich habe das sogar durchgespielt. aber die Zeit bekomme ich auch nicht zurück. Aber und das könnte vielleicht das viel größere Problem sein. Denn wenn man sich jetzt die Batman-Spiele und so angeschaut, da war halt auch jede Gegnerbegegnung ein tolles Erlebnis. Einfach weil das Kampfsystem Spaß gemacht hat. Du wolltest da kämpfen. Dieses Aneinanderreihen der Kombos hat einfach große Freude gemacht, weil du da immer, weil es einen tollen Rhythmus hatte und weil du immer besser werden konntest. Aber das jetzt hier, das neue Spiel, das ist ein Shooter. Also, und jetzt auch nichts, wo man, ja, jeder hat so ein bisschen Spezialangriff, aber trotzdem von allem, was wir bislang so gesehen haben, relativ 0815 Kost. Also, ich hab noch nichts gesehen, wo ich jetzt so gesagt habe, wow, das ist ja Hammer. Also, das muss ich unbedingt spielen. Und so ganz scheinen wir damit nicht alleine zu sein, ne?
Nee, das auf keinen Fall. Also, sie haben es ja versucht, im neuen Gameplay ein bisschen besser darzustellen. Ich meine, nicht umsonst ist es ja mehrfach verschoben worden, sollte ursprünglich 2022 schon rauskommen. Jetzt haben wir es halt zwei Jahre später ungefähr. Im neuen Gameplay hast du zumindest nicht mehr diese riesigen Hitmarker drin, wenn man irgendwas trifft. Du hast ein bisschen mehr Nahkampf gesehen auch, der wieder drin ist, wo auch die Gegner so spezielle Nahkampf-Power-Attacken aufladen, ein bisschen wie in der Arkham-Serie, ne, das so als kleine Reminiszenz. Die Hintergrundstory haben sie ein bisschen besser erklärt, warum die denn plötzlich alle fliegen können. Ja, oder warum Harley Quinn sich so Spider-Man-mäßig irgendwie durch Metropolis da durchschwingen kann. Also, sie haben das Ganze versucht, cool, mehr, ne, zu unterfüttern.
Also das ist echt, also sie klaut sich aus einem Museum einen Bettgleiter und hängt sich an den ran. Das ist eigentlich total cool. Also
sie müssen einfach zeigen, dass da Köpfchen dahinter steckt und es nicht nur ein Sammelsurium ist an Massenkompatibilitätshäkchen, die sie abhaken. Aber die Sorge bleibt nach wie vor, dass dem so ist. Und die zweite Sorge, die da natürlich noch drin steckt und die auch von Anfang an mitgeschwungen ist, bei Justice League, bei Suicide Squad, ich sag's schon falsch, ist, es wird ein Service-Game. Also es ist kein reines Singleplayer-Abenteuer, wie es die Batman-Spiele waren, sondern es hat einen klaren Koop-Fokus. Es gibt einen Battle Pass mit Cosmetics. Es sollte ursprünglich komplett always on sein. Das wird es auch zum Launch, aber sie liefern zumindest einen Offline-Modus für Leute nach, die dann Singleplayer spielen wollen, was ja schon mal ganz gut ist. Und sie wollen nach Release jede Menge, eine riesige Menge, sagt Rocksteady, an kostenlosen Inhalten nachliefern. Es soll Events geben, mehr spielbare Charaktere, neue Umgebungen. Was auch wieder grundsätzlich, glaube ich, was an sich konzeptionell Gutes ist, weil wenn sie schon so eine hoffentlich coole, große Open World bauen und Metropolis soll nochmal deutlich größer sein als Gotham City aus den Arkham-Spielen, dann ist es ja auch eine coole Idee, die weiter zu nutzen und da neue Geschichten reinzubauen. Hoffentlich gute Geschichten, hoffentlich coole Sachen, die wir gerne erleben. Aber es schwingt halt immer dann natürlich dieses Geschmäcklimit des, naja, wird das halt auch wieder so ein Geldmacher-Ding wie Marvel's Avengers. Das war jetzt auch nicht unbedingt der Liebling der Massen. Und ja, das sind halt dann die Bilder, die du vor Augen hast, wenn du dieses Suicide Squad siehst. Und nochmal, auch das muss jetzt nichts grandios Falsches oder Schlimmes sein. Aber das ist nicht das Spiel, was wir von dem Rocksteady erwartet hätten.
Was ich aber zumindest ganz, ganz cool finde, ist, dass du, auch wenn das einen Koop-Fokus hat und ein Koop-Spiel ist über weite Strecken, dass du es immerhin komplett alleine spielen kannst. Und anders als Gotham Knights, hast du dann auch die anderen vom Team mit dabei. Also bei Gotham Knights warst du ja dann allein unterwegs, wenn du allein gespielt hast tatsächlich. Da ist keiner mit dir mitgerannt. Hier ist tatsächlich immer das ganze Team dabei und kann wahlweise auch einfach von der KI gesteuert werden. Und das finde ich zumindest für mich jetzt so, als ich würde es gerne einmal durchspielen, Spieler, finde ich das ganz angenehm. Aber diese Idee von wegen, kann ich es überhaupt so richtig einmal durchspielen und was sind dann eigentlich die Inhalte, die dann noch kommen, wert? Das bereitet mir auch große, große Bauchschmerzen. Zumal, wie gesagt, alles, was ich bislang so vom Gameplay gesehen habe, ist auch nichts, wo ich mir wirklich vorstellen kann, dass das, auch wenn die Stadt jetzt noch größer ist als bei Arkham Knight, dass ich das über diese ganze Stadt verteilt machen will. Also, warum sollte ich das machen? Das sind immer wieder dieselben Gegnergruppen mit irgendwie so Panzer, wo so Leuchtepunkte dran sind, die ich kaputt schieße. Ja, ich finde bessere Ausrüstung, aber so dieses Zahlenwerte hochtreiben ist, finde ich, bei einem Superheldenspiel auch nicht keine sonderlich spannende Kombination. Also bei Batman Arkham war es halt super geil, wenn du dann die Bathöhle gefunden hast und ein neues Gadget bekommen hast, weil es Metroidvania-mäßig dir neue Wege eröffnet hat oder neue Möglichkeiten. Und ja, es gab auch leichte Upgrades, dass du bestimmte Sachen stärker machen konntest und so. Aber dieses finde den Bat-Handschuh plus 3. Also, das ist so, das macht mich überhaupt nicht an in Verbindung mit einem Superhelden-Setting. Also, das finde ich total, ist eine total weirde Kombination.
Absolut, absolut, totaler Quark. Ich weiß ja, wir beide haben eh einen recht ähnlichen Spielegeschmack und ich habe das bei vielen Service-Games in letzter Zeit, oder nicht Service-Games, aber so Open-World-Spielen gesagt in letzter Zeit, die diese Ausrüstungs-Rollenspiel-Elemente halt drin hatten, wie auch in einem Hogwarts Legacy. Ja, dann finde ich halt irgendwie einen Umhang für Harry Potter, der mir plus 1 Widerstandskraft gegen die dunklen Künste gibt oder sowas. Doch Quatsch. Gebt mir halt coole Items, die mir neue Wege in der Spielwelt eröffnen. So Metroidvania-mäßig, dass ich mich wirklich drüber freue, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich hätte, so wie es ja auch in den Filmen ist, ne, Harry Potter hat irgendwie den neuen Umhang, der ihn unsichtbar macht. Jetzt kann ich komplett andere Bereiche der Spielwelt erreichen oder so. Aber gib mir doch nicht irgendwie so einen Zahlenbonus. Das ist halt immer so künstlich. Naja, gut, mal schauen, was draus wird.
Ja, also wir haben auch gesehen, so Vorschau-Video-mäßig, letzte Video dazu, das wir dazu gemacht haben, ist, glaube ich, nicht mal über die 100.000 gekommen, bin ich ganz sicher. Aber es war, also es ist wirklich, es ist einfach auch kein Interesse so richtig da. Das kann an der Marke liegen, das kann am Marketing liegen, es kann am Spielansatz liegen, es kann tatsächlich bei dem Titel an allem liegen, weil bei allem davon es Probleme gibt. Das ist halt so das Ding bei dem. Ja, bin wirklich gespannt, ob das nicht am Ende das Studio halb zerlegt, ehrlich gesagt. Das wäre natürlich bitter. Also, wenn das nicht gut läuft, wenn dann halt das sowas wie ein Rocksteady danach sagen muss, ja, so eine große, teure Produktion, da können wir uns nicht zwei davon leisten, die nicht funktionieren, selbst wenn ein Warner dahinter steht.
Das darf nicht passieren. Also ich meine, selbst wenn die ehemaligen Gründer von Rocksteady, der Stephen Hill und der Jamie Walker ja Ende 2022 gegangen sind, das Studio verlassen haben, die können doch nicht Rocksteady zumachen. In welcher Welt wird denn Rocksteady geschlossen? Wo leben wir denn? Mein Gott. Dann leben wir wirklich in einem dystopischen DC-Universum. Aber gut. Das schauen wir mal.
Ein anderes Spiel, wo ich mir, sagen wir mal, von der inhaltlichen Qualität eigentlich keine großen Sorgen mache, aber bei allem drumherum Sorgen mache, ob der Markt noch dafür da ist, ob das Studio es überstehen würde, wenn der Markt nicht dafür da ist, ist Homeworld 3. Und ich weiß, du liebst das ja sehr, sehr.
Ich weigere mich darüber zu sprechen.
Aber ich will auch nicht nur den Teufel an die Wand, aber so ein bisschen, ich mache mir ein bisschen Sorgen, weil das ein relativ aufwendig produziertes Echtzeitstrategiespiel ist. Ich habe jetzt über Weihnachten nochmal Homeworld Deserts of Karak gespielt, was ja so dieser kleine planetare Ableger war. Aber selbst das war auch nochmal, was den Sprung angeht von Homeworld 1 und 2 hin, was die ganze Inszenierung angeht, so viel mehr, so viel größer. Also wie fantastisch die Zwischensequenzen von Homeworld Deserts of Karak ist ja Wahnsinn. Also du siehst jede Achse an den Fahrzeugen, die sich bewegt und so. Total cool. Und jetzt kommt der große Name Homeworld 3 zurück. Und ich weiß nicht, ob noch genug Leute da sind, um es zu kaufen.
Es ist ja so.
Zu schätzen.
Es tut mir ja in der Seele weh, aber es stimmt, ne? Deswegen haben wir es hier auch reingenommen. Ich habe es ja selbst gesehen an den Sachen, die ich über Homeworld 3 gemacht habe, die Artikel, die ich geschrieben habe, die Podcasts und sonst was, die wir dazu aufgenommen haben. Das lief alles unterdurchschnittlich. Das ist alles immer, wenn du sagst, okay, hier Homeworld 3, ja, es gibt eine Zielgruppe dafür, es gibt eine Nische dafür, aber es hat einfach keine so große Reichweite und es auch auf YouTube sehen wir, das letzte GameStar-Video dazu hat ungefähr 80.000 Abrufe. Ja, das war auch nur dieser komische, lahme Koop-Modus, dieser Wargames-Modus, den sie auf der Gamescom gezeigt haben, wo ich auch sage, das war nicht ideal, den dort zu präsentieren. Ich hätte gerne andere, coolere, spektakulärere Sachen von Homeworld 3 gesehen, die ja, wenn man sich die Trailer anschaut, drin sein müssen an Umgebungen und an Schlachten und sowas. Ja, aber trotzdem, ne, das ist halt das, was sie auf der Gamescom gezeigt haben. Dann schaust du das Making-of-Dokumentationsvideo an auf dem Gearbox-Kanal, was nach 2 Wochen nur 35.000 Views hat. Ja, also auch nicht viele Leute, die sich das dann anschauen. Obwohl das Team, das dahinter steht, wirklich das Richtige ist. Es sind ja die Macher von Deserts of Karak, Blackbird Interactive, wo ja unter anderem der ehemalige Art Director von Homeworld arbeitet, der Rob Ferguson, mit dem ich auch schon ein Interview geführt habe. Und der ja diese Liebe für Homeworld einfach weiterträgt und federführend war dahinter, dass es überhaupt weitergeht mit dieser Serie. Also wenn es jemand machen muss, dann die. Aber trotzdem, es zündet nicht. Und dann guckst du nach dem Google-Suchvolumen und das ist über das letzte Jahr hinweg im Vergleich zu 2022 sogar gesunken. Also weniger Leute warten auf Homeworld. Ich muss dazu sagen, da stecken noch Suchen drin nach dem Homeworld-Einkaufszentrum in Helens Vale, Australien. Vielleicht hat das damit zu tun, ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch irgendwie schlechter geworden.
Vielleicht will da keiner ein Drittes von.
Ja, wir fliegen da mal hin und schauen uns das an. Stay tuned. Nee, aber also, sie haben es im letzten Jahr nicht geschafft, vielleicht die Erwartungshaltung für Homeworld hochzuhalten. Wie gesagt, die Gamescom-Präsentation war schwach. Und auch wenn man dann auf Google Trends schaut, auf welchem Niveau das Suchvolumen ungefähr liegt, dann liegt es sogar unter, Achtung, jetzt kommt's, Elex. Also unter dem Piranha Bytes Rollenspiel. Natürlich kann man sagen, das ist schon released. Vielleicht suchen Leute Tipps für Elex, weil sie nicht weiterkommen oder sowas. Alles klar, aber und es liegt so ungefähr das Suchvolumen für Homeworld auf dem Niveau von Biomutant. Ne? Ja. Auch das, wo du denkst, es ist nicht komplett nicht messbar, aber es ist so viel mehr, als mindestens ich mir wünschen würde für ein Spiel und eine Serie, die immer noch einzigartig ist und die so toll ausschaut.
Also meine Hoffnung ist ein bisschen, dass das geringe Interesse aktuell vielleicht, zumindest sagen wir mal an denen, die sowieso Fans von der Serie sind, vielleicht daran liegt, dass gar nicht so ein großes Informationsbedürfnis da ist, weil man eine recht klare Vorstellung davon hat, was Homeworld 3 ungefähr bieten wird, weil das haben sie recht früh schon kommuniziert. Klassisches Homeworld, aber diesmal mit mehr tatsächlichen 3D-Objekten in der Spielumgebung und mehr taktischem Ausnutzen dieser 3D-Umgebung, wo ich mal sehr gespannt bin, wie gut sich das steuern lässt, weil Steuerung war bei Homeworld immer ein bisschen, ja, konnte man sich mit anlegen, sag ich mal, mit. Und dann noch, also es ist nicht so einfach, so diese Flotten da durchzusteuern. Aber vielleicht ist zumindest bei dem Teil der Leute, die also sich auf das Spiel freuen, die das Spiel vielleicht tatsächlich dann auch kaufen, nur jetzt erstmal das Informationsbedürfnis nicht so hoch. Aber selbst wenn das so wäre, haben wir immer noch das Problem, dass die nicht reichen werden. Also sehr wahrscheinlich nicht reichen werden, um dieses Spiel zu einem Markterfolg zu machen. Nicht unbedingt zu einem Wertungserfolg, das ist Aufgabe der Entwickler, aber zu einem Erfolg, was die Verkaufszahlen angeht, weil du müsstest dann erstmal neue Leute ranschaffen. Und naja, ein Spiel, wo dann hinten noch schon eine 3 dran steht, wo man auch noch, wo sie zum Beispiel noch gar nicht etabliert haben, worum es eigentlich inhaltlich geht. Mhm. Also das haben sie noch überhaupt nicht vernünftig kommuniziert, so dieses, ja, 100 Jahre nach dem Vorgänger. Toll, das kannst du mir auch zu einem Yakuza-Spiel sagen. Das sagt mir gar nichts als Neukunde. Was ist denn, worum geht's denn hier? Es ist ja nicht mal mehr so dieses, obwohl ich glaube schon, es ist schon noch dieses, irgendeine Flotte versucht nach Hause zu kehren. Das war ja so dieses, das zumindest im ersten Homeworld noch so ein relativ klares Bild war, eine Flotte, die irgendwie eine neue Heimat sucht.
Ja, jetzt ist es umgekehrt. Es ist eine Flotte verschwunden mit Karin the Jet, die man schon kennt aus den Vorgängern. Ne? Ja. Und die suchst du quasi in einem neuen Teil des Alls, der sich dir geöffnet hat und wo es eine neue Bedrohung gibt. Aber ich gebe dir vollkommen recht, das ist alles so nebulös. Das ist alles so, ja, wo ist denn jetzt das, wo ist denn das greifbar Coole, mal abgesehen von den schönen Bildern, die ich sehe in Trailern, an der Story, an der Kampagne, an der Atmosphäre, was ja die Dinge sind, die gerade das Allerwichtigste sind an Homeworld. Homeworld 1 hat bis heute eine der besten Echtzeit-Strategiespiel-Kampagnen, die ich jemals erlebt habe, auch wegen der Twists und Wendungen und Herzschmerzmomente, die da drin stecken. Und das will ich wieder. Und das ist ja meine Mindesterwartung an das Storytelling von Homeworld. Da muss ich jetzt einfach mal hohe Erwartungen stellen. Also, und davon haben wir aber noch wenig gesehen oder nix. Natürlich, weil sie auch die Twists, also wenn es Twists gibt, was ich hoffe, nicht verraten wollen. Klar.
Ich habe tatsächlich jetzt Homeworld 1, 2 und Desert of Korak nochmal über Weihnachten alle nochmal durchgespielt. Und da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass einen die Erinnerung nicht allzu sehr täuscht, weil Homeworld 1 zum Beispiel, mal abgesehen davon, dass es echt sehr einfache Mission, also so in ihrem Aufbau sehr einfache Missionen hat, was so die Komplexität angeht. Auch die Erzählung ist relativ überschaubar eigentlich für heutige Verhältnisse. Also gerade wenn du auch zu den Inszenierungen dann vergleichst mit einem Desert of Karak, zum Beispiel auch die Personalisierung ist viel stärker bei einem Desert of Karak als bei einem Homeworld 1. Aber es hat sich natürlich so in Erinnerung gebrannt, ne, dass das so wäre. Aber es ist de facto gar nicht unbedingt. Ja, also ist allein schon der Sprung zum Zweier, was auch die ganze Inszenierung angeht, so groß gewesen. Also mit mehr Kamerafahrten und mehr die Schiffe in den Mittelpunkt stellen. Aber was mir auch aufgefallen ist, weil ich sie halt tatsächlich in der Reihenfolge 1, 2 und dann Desert of Karak nochmal direkt hintereinander gespielt habe, aber auch da war schon das Problem, ich konnte jetzt aus Desert of Karak viel mehr rausziehen, weil ich 1, 2 noch viel stärker in Erinnerung hatte. Wenn das jetzt alles für Leute vielleicht auch schon 20 Jahre her ist, dass sie das letzte Mal gespielt haben, diese ganzen Figuren, wer ist denn das? Wer sind diese Fraktionen? Was ist das überhaupt für ein Universum? Es ist ja nicht sofort greifbar wie, hey, die Menschheit hat eine Flotte ausgeschickt und zack. Es ist ja nicht die Menschheit in dem Sinne. Es sind andere Rassen, es sind andere Alien-Völker oder wie die da miteinander umgehen. Also das konnten sie alles noch überhaupt nicht etablieren. Also nichts davon ist irgendwie für Neukunden greifbar. Ja. Das ist ein Riesenproblem. Andererseits, du hast ja gerade diese Doku da angesprochen, die sie auf ihrem Kanal, meintest du dieses 12 Minuten lange Video?
Genau.
Was übrigens auch so geil ist, dass sie das als Doku verkaufen. Das ist ein 12 Minuten langes Preview-Video eigentlich, wo du mal wirklich richtig viel über das Spiel erfährst und siehst, ich habe mir das angeguckt, hab sofort das Spiel auf die Wunschliste gesetzt und habe sofort Teil 1, Teil 2 und das jetzt auf Karak installiert, weil ich die sofort wieder spielen wollte. Ist unglaublich, wie gut dieses Video. Schaut euch das an auf dem offiziellen Kanal. es wird als Doku-Video verkauft. Das ist ein richtiges Preview-Video im Grunde. Es macht unfassbare Lust auf das Spiel. Aber auch das konnten sie nicht, können sie nicht kommunizieren. Also das kriegen sie nicht rüber. Verrückt, völlig verrückt. Also
das ist wirklich ein Problem. Okay. Ich könnte jetzt übrigens bei allem widersprechen, was du gerade über Homeworld 1 gesagt hast, aber dann haben wir einen eigenen
Talk. Aber ich habe es gerade gespielt. Ich habe es gerade nochmal gesehen.
Egal. Worauf ich aber nochmal kalt und herzlos eingehen wollen würde, sind die Hardware-Anforderungen von Homeworld 3 auf dem PC. Ist ja ein reines PC-Spiel, weil man das auf Konsole auch wirklich schwer umsetzen könnte mit der 3D-Steuerung, glaube ich. Und die auch auf schon die Mindestanforderung ist eine CPU mit 6 Kernen. Jetzt sagen natürlich wahrscheinlich die meisten, die uns jetzt zuschauen, ja und 6 CPU-Kerne habe ich seit 2004 oder so. Korrekt. Aber wenn man sich die Steam-Hardware-Umfrage anschaut, dann hat immer noch ein Viertel der Menschen auf Steam eine CPU mit weniger als 6 Kernen. Also die würden dann schon ziemlich rausfallen bei einem Homeworld. Und die empfohlenen Grafikkarten, die Steam angibt, sind entweder eine GeForce RTX 2070 oder eine Radeon RX 5700. Oder das Äquivalent von Intel Arc, aber das können wir mal ausklammern, weil das hat wirklich keiner. Und wenn man dann nachschaut, wie viele Leute haben das in den Hardware-Umfragen, dann ist es ungefähr die Hälfte der Leute auf Steam, die diese Grafikkartenanforderungen nicht erfüllen, weil sie eine schlechtere Karte haben. Jetzt geben sie natürlich bei Homeworld 3 als Mindestanforderung eine GTX 1060 an. Das sieht besser aus, ja, das ist dann eine weit größere Zielgruppe, die man erreicht. Aber dann spielst du halt auch in niedrigen Details. Und dann sieht es nicht so aus wie in den Trailern. Also ich habe es noch nicht in niedrigen Details gespielt, aber das ist ein Spiel zum Zuschauen, sage ich immer, auch Homeworld. Da will ich nah ranzoomen können an diese Raumschiffe, die wirklich toll designt sind. Ne? Ich will jede Luke erkennen können an der Außenhülle, bis sie irgendwie weggeschossen wird mit einem Ionenstrahl. Es ist kein Spiel für niedrige Details. Und wenn du dann halt sagst, hey, ich will auch noch Raytracing, ne? Raytracing in hohen Einstellungen, da brauchst du schon eine 3080 für und einen i7 12700K. Und für Raytracing in Ultra brauchst du einen i9 14900K, obwohl da in den offiziellen Systemanforderungen i7 14900K stand. Ich weiß nicht, ob das wahrscheinlich war. Vertippbar, weil die gibt's nicht. Also wahrscheinlich der i9 ist gemeint. Und eine GeForce RTX 4080. Also ui, ja, also das wird, wenn man es wirklich in vollen Zügen genießen möchte, mit aller Grafikpracht, die man da reinballern kann, dann wird das ein High-End-Spiel. Und das ist natürlich auch jetzt wieder eigentlich nichts Schlechtes. Es gibt andere Spiele, die auch hohe Systemanforderungen haben. Aber wenn man schon in einer Nische ist mit einem Genre, sich dann noch in eine weitere Nische zu setzen mit der Hardware, ist nochmal eine Verkleinerung der möglichen Masse an Leuten, die man erreicht mit Homeworld 3. Und ein weiterer Grund einfach für Sorge, wie viel das Spieler erreichen wird.
Ja. Zumal ja Strategiespieler jetzt nicht unbedingt vielleicht diesejenigen sind, die immer die absolute High-End-Hardware haben, weil das nicht unbedingt ein Genre ist, das in der Regel nach High-End-Hardware schreit. Also
Also Prozessor vielleicht schon.
Ja, das vielleicht schon noch.
Das ist ja eher prozessorintensiv.
Zumal es ja auch einfach, so viel gibt's ja in diesem Bereich gar nicht mehr. Also wenn du in diesem Bereich viel spielen willst, spielst du wahrscheinlich sowieso relativ alte Spiele. Immer wieder und immer noch. So viel kommt ja gar nicht hinterher. Also ich meine, was kommt denn an klassischer Echtzeitstrategie nächstes Jahr wirklich, sagen wir mal, im etwas größeren Rahmen raus? Tempest Rising, Man of War 2, das hier. Und dann ist aber auch schon, dann geht's schon meist, es kommen noch ein paar andere. Also ich weiß, dass noch ein paar andere kommen. Aber das ist meistens eine, sagen wir mal, produktionslevelmäßige Schippe tiefer. Also das sind dann kleinere Produktionen, die auch nicht so aussehen. Also ich meine, allein diese 3D, diese volumetrischen Wolken in Homeworld jetzt. Also Alter,
Wahnsinn!
Ich werde mich daran nicht satt sehen können. Ich kann mich am Remaster schon nicht satt sehen. Und das ist von 2015 das Remaster. Wenn man sich das jetzt anschaut, das sieht die Schiffe, das sieht immer noch so geil, wie die Schatten auf die Schiffe fallen und so. Ich war so geil jetzt auf Homeworld, dass ich sogar Nexus nochmal durchgespielt habe. Also so geil, weil ich jetzt gerade auf diese ganzen Arten von Spielen und zum ersten Mal Nexus auch durchgespielt habe.
Ja, Mann.
Nach 20 Jahren.
Nexus, The Jupiter Incident.
So geil.
Zudem ja, hat nicht THQ Nordic jetzt die Rechte an Nexus?
Ja.
Zudem es mal dringend einen zweiten Teil vielleicht geben müsste. War ja schon da mal in Planung und gekickstartet. Die gescheitert ist, die Kickstarter-Kampagne. Aber es interessiert mich ja nicht, weil THQ Nordic setzt alles fort auf Spiele, bei denen man sich vielleicht nicht so viel erwarten kann. Und oh, Moment, da kommen auch noch welche hier in diesem Video. Nexus, The Jupiter Incident 2 wird höchste Zeit. Und zweitens, dass Homeworld 3 nicht scheitert, liegt an euch da draußen. Und eure Aufmerksamkeit ist gefragt für dieses Spiel. Deine Aufmerksamkeit, kleiner Timmy, der uns jetzt zuschaut oder zuhört. um einfach dieses Spiel mal mehr wahrzunehmen. Das ist mein Plädoyer jetzt noch für Homeworld zum Abschluss.
Falls ihr euch übrigens warm spielen wollt und vielleicht die Remaster-Version jetzt von 1 und 2 nochmal spielt, schaut unbedingt nach. Im Workshop gibt es, ich weiß nicht genau, wie der Patch heißt, aber da gibt's ein, bei den am meisten runtergeladenen Mods gibt's einen, irgendeine Art Community-Patch, den man auf jeden Fall nutzen sollte, weil sonst gerade Homeworld 1 teilweise ein bisschen zickt und ein bisschen Macken macht. Also haut den euch ruhig rauf. Aber dann lohnt es sich wirklich, ist wirklich toll. Und danach natürlich Nexus spielen.
Ja, auf jeden Fall.
Ganz wichtig. und danach am besten noch mal Outcast 1.1 spielen. Denn wenn ihr mal wissen wollt, was geiles Open-World-Design ist, ohne irgendwie Ausrüstungsblödsinn und ohne merkwürdige Beschäftigungstherapie und weiß nicht, ohne allem, was heutzutage an einem Open-World-Spiel nervt, dann spielt einfach noch mal Outcast 1.1. Das ist immer noch so cooles Design. Ja. Und so ein immersives Spielerlebnis. Und da, so viel kann ich schon voraussagen, wird Outcast 2 nicht rankommen. Outcast 2 ist nämlich hier unser drittes Sorgenkind in unserer Sendung heute. Es heißt inzwischen gar nicht mehr Outcast 2, sondern es heißt nur noch Outcast A New Beginning. Wir haben die 2 aus dem Namen gestrichen. Auch um ein bisschen so von wegen, ja, man braucht den Vorgänger nicht kennen, um das irgendwie zu verstehen. Das Blöde an der Sache ist, man muss den Vorgänger, zumindest von allem, was ich bislang gespielt habe, muss man den Vorgänger doch kennen, um zu verstehen, worum es da eigentlich geht, weil sie storytechnisch doch dann an vielen Stellen wieder ein bisschen aufgreift, auch wenn sie den Anfang nochmal umbauen wollen von der Version, die ich jetzt gespielt habe. Und was auch ein bisschen blöd ist, also ich glaube, dass dieses Outcast, dieses 2 rausnehmen, gar nicht unbedingt so eine gute Idee ist, ehrlich gesagt, weil das nochmal verwirrend ist. Du hast, wenn du jetzt nach Outcast suchst, was niemand tut, aber falls du es machst, du hast Outcast 1.1, du hast Outcast A New Beginning, was halt Outcast 2 ist. Du hast aber auch noch das Outcast Remake. Und das heißt nicht etwa Outcast Remake, sondern das heißt irgendwie Outcast
Second Contact.
Second Contact, genau. Wo ja auch schon diese 2 so drin ist, wo du so denkst, ja, ist das jetzt der zweite Teil? Also womit soll ich denn anfangen?
Ja, ich glaube, die Hoffnung hinter diesem A New Beginning ist natürlich, es soll der Anfang sein eines neuen Höhenflugs von Outcast, ne, für alle Leute, die jetzt neu dazukommen. Wenn ich es mir so anschaue, ich meine, du hast es schon mehr gespielt als ich habe es ja auch schon ein bisschen ausprobiert in der Vorabversion, ist es vielleicht auch schon wieder Outcast, das letzte Aufbäumen oder so, weil, wie du sagst, das erste war ein Meilenstein bei diesem Gefühl, eine fremde Welt zu erkunden, wenn du da reingeworfen wirst und erstmal lernen musst, die Sprache der Leute dort zu verstehen. Was reden die denn vom Ulukai? Was ist ein Twonha? Warum muss ich das Phantasma finden oder was auch immer das sein soll? Diese organische Spielerführung in dieser Welt, dass wenn du einen NPC gefragt hast, wo ist denn eigentlich Horst, ja, hat der tatsächlich auf in eine Richtung gezeigt und gesagt, ah, Horst ist drüben beim Fluss. Und dann musstest du rübergehen und dann stehen da wieder 5 Pappnasen und dann musst du die wieder fragen, ja, wer von euch ist jetzt Horst? Ne, bist du Horst halt gefunden? Wie in der echten Welt auch, wenn ich Horst suche. So, du hast irgendwie dieses, wirklich dieses Gefühl halt gehabt, in eine fremde Welt geworfen zu werden, was ja auch das Setting ist, weil man da in einer, was ist denn das, anderen Dimension, anderen, wie auch immer,
ich glaub,
da
ist landet. Eine andere, ich habe letztens auch überlegt, ich habe es jetzt über Weihnachten auch wieder gespielt auf dem Steam Deck, habe aber das Intro übersprungen. Und da wird, glaube ich, gesagt, ob es nur eine andere Dimension. Ich glaube, es ist eine andere Dimension, weil ja dieses Dimensionstor aufgemacht wird. Es ist, glaube ich, aber ich weiß nicht, ob es eine andere Dimension und dann ein anderer Planet ist oder ob es eigentlich bloß eine andere Version der Erde am Ende ist in einer anderen Dimension. Aber ich glaube, es ist sogar beides. Ich will nicht
okay.
Aber ist am Ende auch egal. Man kommt auf eine fremde Welt. Da ist alles anders und man ist halt auch ein wahnsinnig markanter Typ, Cutter Slate, der halt auch immer ein bisschen frech ist, ein bisschen, aber immer charmant. Also er ist immer hilfsbereit, aber er ist auch mal ein bisschen genervt, wenn irgendwie Leute zu viel Blödsinn erzählen. Aber er macht das immer sehr sehr charmant. Es hat, erinnert über weite Strecken an das Spiel vom Spielgefühl her an, an ein Gothic-Spiel, wie man die Welt erlebt, wie man mit den Leuten redet, dass die Welt auch für sich lebt. Also man hat immer das Gefühl, die Welt lebt für sich. Also die Reisbauern da, die machen halt ihr Zeug und der und die Leute laufen da so ein bisschen durch. Die haben jetzt nicht wirklich hier Tagesabläufe, weil es ja auch keinen Tag-Nacht-Wechsel gibt auf dem Planeten. Also grundsätzlich auf Adelpha, auf dieser Welt gibt es keinen Tag-Nacht-Wechsel. Und du hast das Gefühl, du kommst in eine Welt, die sowieso schon da ist.
Ja.
Die existiert einfach. Und das ist tatsächlich jetzt beim zweiten Teil, finde ich, auch die größte Stärke, die sie geschafft haben zu übernehmen. Der Cut the Slate jetzt ist erstmal gesprochen von dem Sprecher von Dings hier, von
nicht von Brandon Willis, Fraser ist es jetzt.
Von Brandon Fraser. Und ja. Der trifft das so gut. Der ist jetzt, also der klingt auch alt genug und der trifft diese Stimme, also da hätte alles schiefgehen können, aber diese Stimme in der deutschen Version, wenn man schon nicht mehr die Stimme von Bruce Willis kriegen kann, dann ist die Stimme von Brandon Fraser und auch wie er den spricht, perfekt. Also er macht das so gut und bringt da so viel Charme rüber. Ich weiß nicht, wie die anderen Sprachen für diejenigen klingen, die diese Sprachen nativ sprechen, aber es könnte echt sein, so ein bisschen wie bei Atlas Fallen, dass die deutsche Version vielleicht dann die ist, die mit der geilsten Vertonung
ist. Schade Welt, ne? Aber gut für uns.
Ja. Also wirklich, das ist super cool. Die Figuren in dieser Welt, die man in Outcast 2 oder Outcast The New Beginning trifft, haben auch wieder was sehr Schrulliges. Es gibt wieder schöne Verknüpfungen untereinander zwischen diesen Figuren in den Lagern. Also da treffen sie total den Outcast-Ton.
Ja.
Was das so angeht. Die Welt ist auch dafür, dass es ein Double-A-Spiel ist echt schön. Also da durchzulaufen ist wirklich schön. Es sind viele Tiere irgendwie unterwegs. Auch das Rumfliegen, so albern das vielleicht sein mag, wenn man dann diesen Bodengleiter macht, sieht ein bisschen albern aus. Aber es macht trotzdem Spaß, sich auch schnell durch diese Welt zu bewegen. Und auch die Quests bislang fühlen sich echt gut an. Also ich hatte nie so das Gefühl, dass diese Quest nicht in die Welt passt oder dass die Quest für mich gemacht ist. Sondern die Quest ist, weil der Typ irgendwas braucht, weil irgendwas gemacht werden muss. Also es gibt so ein bisschen Open-World-Beschäftigungstherapie, dass man irgendwie verseuchten Türme oder verseuchte Gebiete so ausschalten muss. Aber das macht man größtenteils so ein bisschen im Vorbeigehen. Es gibt so ein paar Bewegungs-Challenges, wo man ein bisschen springen muss oder besonders schnell zu einem Punkt irgendwo hingleiten muss. Das bräuchte es alles nicht unbedingt. Es stört aber auch nicht, dass es da ist. Es gibt ein paar klassische so Außenposten, die es zu erobern gibt, sowohl kleine als auch große. Die kleinen hat man schnell weggeballert. Das Kampfsystem ist komplexer als im Vorgänger, aber ich würde sagen, nicht unbedingt besser. Also mir haben die Kämpfe dadurch nicht mehr Spaß gemacht. Also ich würde das nicht für die Kämpfe spielen. Es stört jetzt nicht im Großen und Ganzen, aber das hat man tausendmal besser erlebt schon in anderen Spielen. Immerhin die Kamera ist nicht ansatzweise so schlimm wie im Remake von vor ein paar Jahren, wo ja wirklich die Kamera einfach das Spiel kaputt gemacht hat. Sie ist auch hier nicht immer ideal. Also es gäbe ein paar Verbesserungspunkte, aber sie ist okay genug. Problem ist ein bisschen bei diesem ganzen Spiel, reicht das? Ich fürchte nein. Wenn man sich auf das Spielfeld von den großen Open-World-Spielen begibt, und das tun sie, also auch was ihre Optik angeht und was das Angebot angeht, dann steht man auf einmal in einer Konkurrenz mit Horizon oder Assassin's Creed. Und in diesen Spielen kann man viel rummeckern. Aber was die technische Brillanz angeht von diesen Titeln, auch was den inhaltlichen Umfang und so angeht, haben die halt dann doch am Ende die Nase vorn. Und da sieht man dann bei einem Outcast doch viel mehr die Ecken und Kanten. Und was sie nicht schaffen, ist wiederum dieses besondere Kennenlernen der Welt zu transformieren in diese neue Open World. Denn anders als Outcast 1.1 oder Outcast 1, also das Original Outcast, ist es diesmal eine zusammenhängende Open World. Diese Tore, die ja auch immer viel in den Artworks und so mit drin sind, das sind Schnellreisetore, die kann man auch benutzen, das ist kein Problem. Aber mit denen kommt man nicht in komplett neue Umgebungen. Also die Open World ist nicht mehr in 6 kleine Open Worlds unterteilt, sondern es ist eine zusammenhängende Open World. Und das ist, glaube ich, der designtechnische Problemkern, weil dadurch bestimmte Sachen nicht mehr gehen. Nämlich dieses, hey, ich bin hier in einem Dorf, ich suche jemanden, ist es echt schwer, wenn der mir dann sagt, ja, der ist nordwestlich von hier. Das Gebiet ist einfach viel zu groß, als dass du da irgendjemanden dann ohne einen Wegpunkt, ohne den Marker irgendwie finden könntest. Aber genau das macht das ein bisschen kaputt, was so cool an Outcast war.
Ja,
das ist ein bisschen schade, ehrlich gesagt.
ich weiß gar nicht, ob das an der Größe der Welt liegt, weil ich könnte ja immer noch sagen, ja, da ist oben in Kugelfischhausen, ne? Dann muss ich halt Kugelfischhausen finden und dann heißt es, folgt der Straße, geh am Wald vorbei und da hinten neben dem See.
Die Orte sind aber schon zu groß dafür.
Ja,
also okay. dieses erste Dorf mit dem, das erste Dorf ist so ein Dorf, was in den Bäumen ist, was über mehrere Ebenen geht. Also das geht dann in die Baumwipfel hoch. Also wenn du da nur eine Beschreibung hättest, wo der ungefähr sein könnte, ja, das ist schon ziemlich schwierig. Ne?
Da
ja, ey, aber ja? Da läuft sich dann blöd. Aber das ist so eine Sache, das hätte ein bisschen früher im Designprozess, hätte man sich ein bisschen überlegen müssen, wo will ich eigentlich hin? Will ich in Konkurrenz treten mit den großen Titeln und sehr nah an denen dran sein, auch an der Spielerfahrung von denen dran?
Genau.
Aber kann da eigentlich nicht wirklich gewinnen. Das müsste einem irgendwie schon ein bisschen klar sein. Oder gehe ich ein bisschen radikaler den anderen Weg und sage, ja, ich bin kein neues Horizon, aber ich habe andere Stärken und betone die sehr und baue meine Welt dementsprechend auch, dass das darauf funktioniert. Und das funktioniert zumindest von allem, was ich bislang gespielt habe, und ich habe da bestimmt schon 12 Stunden reingesteckt, nur zu einem gewissen Grad und genau an den Stellen, wo es dann immer dann, wenn Outcast 2 mehr zum Standard-Open-World-Spiel wird, wird es schlechter dadurch. Das geht los mit sowas wie Fadenkreuz und so. Wo ist mein Laser? Wo ist mein Laserpointer? Allein solche kleinen Geschichten schon. Das geht los mit, ich mache einen Ping und dann stehen, bevor ich mit der Person gesprochen habe, steht schon da, wie der heißt und wer das ist. Ja, das vergesse ich nach einer gewissen Weile und auch diese ganzen Sachen, die mich als Outcast-Fan sehr stören, nach ein paar Stunden habe ich mich dran gewöhnt und fand es dann nicht mehr so schlimm, aber dieses besondere Kennenlerngefühl ist nicht ganz so da, wie man es jetzt aus Outcast 1 gewohnt war. Und das ist echt ein bisschen schade, dass sie da keine besseren Lösungen für gefunden haben.
Ja, ich meine, du siehst die Karte oder auch die Minimap, die es ja gibt, mit ihren Icons und sagst dir schon, ach Mensch, schade, ja, genau, dass das nicht organischer gegangen ist.
Ja. Auch das ist mehr Ausblenden. Also es müsste auch viel mehr Bildschirmanzeigen, die viel dynamischer sich ausblenden und viel mehr Einstellungsmöglichkeiten. Also das Blöde ist ein bisschen, ich habe es mir wirklich in dieser Hinsicht auch sehr angeschaut, es ist, glaube ich, in dem Zustand, wie es jetzt ist, schwierig, diese Sachen, sagen wir mal, komplett rauszunehmen, weil dann dann funktioniert es so nicht mehr. Aber irgendwie so Zwischenlösungen vielleicht oder zumindest mehr Einstellungsmöglichkeiten für diesen ganzen Kram, das ist ja auch noch ein bisschen Zeit bis zum Release, das würde dem sehr gut tun, wenn ich zum Beispiel, wie gesagt, mehr ohne die Minimap spielen könnte. Ich habe mit den Entwicklern gesprochen und die haben halt zum Beispiel auch gesagt, ja, dann pingen die Leute halt die ganze Zeit. Und das kann ich auch nachvollziehen. So ist das Spielverhalten heutzutage, ne? Also die Spielerschaft ist ja eine andere heutzutage. Die pingen dann halt die ganze Zeit, damit sie wissen, wo sie hin sollen. Und das ist natürlich auch ein bisschen blöd, wenn man das dann die ganze Zeit so macht. Aber auch da, vielleicht hätte man dann ein bisschen die Welt anders designen müssen. Diese ganze Idee, dass es eine zusammenhängende Open World sein muss, ist zum Beispiel was, was ich grundsätzlich in Frage gestellt hätte. Hätte es das wirklich sein müssen? Weil das Coole an diesen Toren ist ja eigentlich, dass du wirklich sagen kannst, es gibt eine innerweltliche Logik dafür, warum ich auf einmal aus der Schneeregion in die Wüstenregion komme, durch dieses Stargate, was ja auch schon alle einfach ein toller Prozess ist, durch dieses Tor zu gehen. Dieses wabende Tor, das ist ein Vorgang, der war nicht nur in den 90er Jahren geil, wenn man Stargate geschaut hat, sondern es ist immer noch ein toller Vorgang. Und das hätte auch die Welt viel zum gewissen Grad glaubwürdiger gemacht, weil jetzt hast du halt Adelpha, ganz Adelpha mehr oder weniger, ist aber dann doch wieder eine relativ überschaubare Open World mit ihren unterschiedlichen Biomen. Und das soll dann so der ganze Planet sein. Ich glaube, ich wäre lieber durch die Tore gegangen und wäre dann in die neue Region bekommen. Und dann hätte es da halt aus, okay, man hätte irgendeinen Kompromiss finden müssen, wieso das Gebiet irgendwo warum hier irgendwo eine Grenze ist. Aber selbst dann hätte er ja einfach sagen können, dann geht er halt zu einer Grenze und sagt halt irgendwie, nee, ich glaube, das ist hier nicht die richtige Richtung. Ich schaue mal in eine andere Richtung. Ich glaube, so einen Kompromiss sind die Leute durchaus bereit einzugehen, wenn das Spiel von Anfang an klar macht, wir machen nicht die eine große Open World, sondern wir haben diese, sagen wir mal, Großlevel-Geschichten. Das haben die Leute bei The Outer Worlds akzeptiert. Das akzeptieren sie auch bei anderen Spielen, wenn es nicht vielleicht unbedingt eine rot leuchtende Wand ist, sondern einfach die Spielfigur selber dann so eine Sequenz kriegt. Gibt ja manchmal in dieser Art von Spielen, ne, dass sie dann, die geht so ein paar Schritte und die Kamera geht so ein bisschen raus und dann sagt er so, also ich glaube, hier bin ich nicht richtig. Und dann dreht er halt um und geht in die andere Richtung. Ist doch okay. Also.
Ja, klar. Ja, irgendwas Organischeres. Und auch was halt Abschaltbarkeit angeht. Ich meine, man könnte ja zumindest Optionen noch einbauen, dass ich das Quest-Icon, dieses Ausrufezeichen über den Köpfen von NPCs, nicht durch Wände hindurch sehe.
Ja,
was ja total so künstlich ist. Ja, und es gab so schöne Führungselemente im ersten Outcast oder zumindest ein schönes Element, was jetzt nicht mehr drin ist, nämlich diese kleine KI-Stimme in deinem Hightech-Equipment, die dich darauf hingewiesen hat, ob in der Umgebung brauchbare Gegenstände sind, wo es dann hieß, organisches Material detected. Ne? Und dann konntest du es halt einsammeln.
So cool.
Gibt's nicht mehr. Ja, all diese, wo du wirklich merkst.
Das ist so Outcast, ne? Diese Stimme ist so Outcast. Wieso gibt's die nicht? Das gibt's doch nicht. Also.
Und das, da denke ich doch, wie kann man das nicht erkannt haben als wichtiges Element auch dieser Immersion im ersten Outcast? Wie kannst du das nicht übernehmen in ein Outcast 2? Also, das kann jetzt Kosten verursachen oder so.
Ja, also da muss man leider so mal sagen, es ist am Ende immer noch dasselbe Team, die auch das Remake gemacht haben. Und die haben nicht mal erkannt, dass man mit der falschen Kamera ihr ganzes Spiel kaputt macht. Denn selbst da haben sie ja schon gezeigt, dass sie kein Händchen für Interface haben. Weil ja auch da gab es ja dieses furchtbare neue Interface, wo die Namen der Figuren, die angezeigt wurden, noch mit einem Emoji, wie es ihnen gerade die Stimmung dir gegenüber ist, durch Wände hindurch. Du bist in diesem ersten Örtchen und du siehst diese Namens- und Emoji-Anzeige durch Wände hindurch. Und du kannst sie nicht ausmachen. Das gibt's nicht. Also, ich habe das gespielt. Meine Hoffnung ist immer noch, dass irgendwann jemand mal noch Mods rausbringt, weil es gibt so 2, 3 Mods und ein paar von denen machen tatsächlich ein paar Sachen besser. Also Kamera weiter raus beim Zielen und so eine Geschichten. Vielleicht könnte man das noch hindrehen, falls sich irgendjemand erbarmen würde, da weiter zu bauen. Ich habe sogar bei einer Mod runtergeschrieben, könntest du nicht vielleicht noch das und das rausbauen? Aber ich glaube, der Mod-Autor hat es nicht mal gesehen. Bei Nexus-Mod. Also, falls jemand zuguckt, lieber, ich glaube, es ist sogar ein Deutscher, der die gebaut hat. Lieber Modder, schau mal bitte in deine Third-Person-Mod fürs Outcast-Remake. Vielleicht kann man noch ein bisschen was drehen, um das etwas zu retten, weil es gar nicht so viel bräuchte, um es zu retten. Aber da war schon dieser Moment, wo ich schon so dachte, haben sie ihr eigenes Spiel nicht verstanden oder was ist denn da los? Und so ein bisschen ist es bei Outcast 2 leider auch.
Und das
dann kommt halt noch null Interesse dazu.
Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Das ist wieder das auch größte Problem vielleicht, das das Spiel hat in puncto Verkaufszahlen, weil es gibt kein messbares Interesse an dem Spiel. Alles, was wir bei der GameStar bisher über Outcast gemacht haben, hättest du auch nicht machen können, so wenige Leute, wie das interessiert hat oder so wenige Leute, wie das dann auch angeschaut haben. Schon Outcast 1 war ja kein großer Verkaufserfolg, ne? Es war nie eine große Serie, aber jetzt wird ein neuer Teil produziert und nochmal, der hat ja seine Stärken, er hat eine tolle Hauptfigur, er hat schöne Landschaften, er hat eine toll und liebevoll gebaute Welt. Und es ist weiterhin so ein Spiel, wo die Leute einfach da sitzen und sagen, ja, aber ne, aber ich habe doch 1000 andere Open-World-Spiele. Weil sie es nicht schaffen, und wir auch nicht, ehrlich gesagt, weil es nicht mehr gibt, das Besondere an einem Outcast zu zeigen und zu kommunizieren. Also, da beißt sich alles irgendwie in den Schwanz bei dem Spiel. Ja, es einfach nicht besonders genug. Also wirklich viele Sorgen.
Und es hätte halt eigentlich die Chance gehabt und hat sie zum Teil sogar auch immer noch, weil zum Teil steckt es tatsächlich drin, dass es das Action-Open-World-Spiel für Gothic-Fans ist. Mhm. Weil es gibt kein Open-World-Action-Spiel, was so nah an dieses Gothic-Erlebnis rangeht, dass man wirklich die Welt selbst kennenlernt mit einer Figur, die nicht glatt gebügelt ist, wie sonst alle anderen Open-World-Helden, die es heutzutage gibt, sondern einer, der halt seine Ecken und Kanten hat, der aber auch charmant ist, der Leute trifft, die teilweise halt auch ein bisschen dämlich sind, aber die aber lustig auch sind. Also es ist immer wieder, ich habe so viele Stellen drin gehabt, wo ich so dachte, ach, das ist nett. So würde ich mir ein Action-Gothic vorstellen. Und wenn das Spiel dem halt noch folgen würde, ich glaube, das wäre was gewesen oder wäre was, wo man durchaus noch eine Zielgruppe finden kann. Weil das kann ja nicht mal, sagen wir mal, Piranha Bytes noch so richtig. Mit Elex 2 haben sie ja auch diesen klassischen Fehler größer, weiter, schlechter gemacht. Hat sich irgendjemand hingesetzt nach Elex 1 und hat gesagt, na hoffentlich wird Elex 2 noch größer. Nein. Also ich weiß nicht, wo diese Idee herkam, das noch größer zu machen. Die Richtung wäre gewesen, kleiner, kompakter, aber vernetzter und hereinziehender. Weil dieser größer, größer, größer Wettlauf, den kannst du nicht gewinnen, wenn du nicht irgendwie GTA-Entwickler bist oder Horizon-Entwickler bist oder Assassin's Creed-Entwickler bist. Also warum überhaupt an die Startlinie gehen? Das ist halt ich hoffe ehrlich gesagt, dass das langsam in den nächsten Jahren so ein bisschen Klick macht. Öfter mal. Ja. Also weil ja. es ist so viel Potenzial abseits der Standard Open World da.
Ja.
Und ich glaube, dass die Leute bereit sind zu sagen, hey, das ist eine kleine Open World. Kein Problem. Dafür lerne ich sie richtig kennen, lerne sie selber kennen, lerne sie in meinem eigenen Tempo, auf meine eigene Weise kennen, weiß wirklich, was jeder Ort ist.
Ja.
Also Flussbiegung A kann ich von Flussbiegung B unterscheiden, weil bei der einen steht die alte Pappel und bei der anderen steht die Windmühle. So ja. baut man eine Welt, an die man sich tatsächlich erinnert, wo man 20 Jahre später noch weiß, wo da was ist. Das geht ja in den meisten großen Open-World-Spielen oder gerade wenn es jetzt in Richtung prozedural. Ich meine, Starfield hat ja auch gezeigt, was für ein Scheiß dieses prozedural Ansatzsystem
was?
Für die meisten.
Was? Erinnerst du dich nicht mehr voller Liebe an das Kryolabor auf generischem Mond 7?
Stimmt.
Das es auch auf generischem Mond 8 und 9 und allen anderen gibt? Ja, nee, ja, klar. Ja. Das ist genau, was du meinst. Völlig richtig.
Also da wäre halt Outcast die totale Gelegenheit gewesen, das zu machen, also das noch mehr zu pushen. Ich hoffe wirklich so doll, dass es nicht völlig floppt. Aber ich glaube, wertungstechnisch wird es so im 70er-Bereich landen, größtenteils. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass manche sogar noch weiter runtergehen, weil sie es vielleicht nicht ganz schnallen, was so ein bisschen der Charme daran sein kann. Oder dass dann viele auch relativ schnell wieder rausspringen, weil sie sagen, ach, naja, nee, entspricht nicht den Qualitätsansprüchen, die ich jetzt irgendwie an ein Open-World-Spiel habe. Und gleichzeitig hat der, sagen wir mal, besondere Kniff noch nicht gut genug gegriffen. Das könnte dem Spiel auch so bei Wertungssachen ein bisschen das Genick brechen, habe ich ein bisschen die Sorge. Mhm. Weil ich bin da super wohlwollend rangegangen, weil ich halt Outcast liebe und auch ein bisschen weiß, welche Kompromisse man machen muss. Und selbst ich habe alle 2 Meter so gedacht, ach, hier könnte man und hier könnte man und hier könnte man. Jetzt lassen wir jemanden rangehen, der keine Outcast-Verbindung da hat. Ey, der zerrupft das wahrscheinlich in der Luft. Also mal gucken. Also bin echt gespannt. Also dabei hat es so. Ey, du kommst aus so einem Tor raus und siehst dann so ein Tal vor dir liegen und das ist so eine alte, kaputte Bibliothek. Und das ist so, oh cool, was ist denn hier? Geil. Und dann triffst du die Leute und die sind alle so ein bisschen so schrollig, es ist so charmant. Aber es wird, glaube ich, völlig am Markt vorbeigehen.
Fuck. Wir werden sehen, in einem halben Jahr, wenn wir hier wieder zusammensitzen, weil so geht's mir mit Homeworld, wie es dir mit Outcast geht, ein bisschen. Und dann machen wir hier den großen Vergleich. Aber wir haben ja noch zwei. Wir haben noch 2 Spiele, die wir hier abwickeln müssen.
Ja, stimmt. Oh mein Gott, wir gehen schon auf die Stunde zu.
Aber es sind auch viele Sorgen, die hier angesprochen werden müssen.
Ja. Ich glaube, beim nächsten können wir es ein bisschen kürzer halten.
Weiß man's? Es ist Alone in the Dark. Das Remake von Alone in the Dark, das ursprünglich im Oktober letztes Jahr erscheinen sollte, dann auf Januar verschoben wurde, weil sie nicht den epischen Release von Alan Wake 2 stören wollten und mit all den anderen tollen Releases im Oktober konkurrieren wollten, wie einem Spider-Man 2. Ist ein sehr eleganter Weg zu sagen, oh, unser Spiel ist, glaube ich, nicht stark genug, um in einem starken Release-Monat wirklich Aufmerksamkeit zu erregen. Also ein Selbsteingeständnis schon, dass die Marke einfach nicht mehr so groß ist. Dann wurde es nochmal verschoben im Dezember von Januar auf März, weil sonst die Weihnachtszeit für das Spiel für das Team, das an dem Spiel arbeitet, zu stressig geworden wäre. Grundsätzlich gut. Spiele sollen entstehen, ohne dass Leute leiden müssen. Ich verstehe es trotzdem nicht, weil eigentlich hätte der Release-Candidate ja schon für Oktober fertig sein müssen. Also die Version, die man dann rausbringt. Ja, vielleicht ist irgendwie der Upload auf die Plattformen nochmal eine komplexe Sache. Vielleicht arbeiten sie noch an so einem Zero-Day-Patch, der halt das Spiel digital schon mal patcht, bevor es überhaupt erhältlich ist. Oder keine Ahnung. Ah. Auf jeden Fall schon mal so nach hinten geschoben, einfach in diesem Jahr, um möglichst alleine zu sein, da wo es erscheint. Und ja, das liegt daran, dass einfach den Namen keiner mehr kennt. Was eine Schande ist, weil Alone in the Dark. Das liegt
vielleicht nicht nur daran.
Also nicht nur daran, genau, wir kommen nachher vielleicht noch zu anderen Gründen, aber lass mich kurz sehen, der Name Alone in the Dark hat ja das Survival-Horror-Genre begründet. Es kam 4 Jahre vor dem ersten Resident Evil, 1992, sollte ursprünglich ein Cthulhu-Spiel werden, was aber dann aus Lizenzgründen nicht ging und so weiter. Und war das erste Spiel, in dem man mit so einer fürchterlichen Außenkameraperspektive so ein Gruselhaus erkundet hat. Oder so ein Grusel,
das heißt, so Grusel-Levels. Was heißt die fürchterlich?
Ich fand das immer fürchterlich. Also ich fand das
cool.
Ich mochte das nicht. Ich mag meine Kamera der Figur folgend und nicht hinten in der Ecke hinterm Schrank so, wenn ich irgendwo reinkomme.
Ja, aber also 1992 war das aber noch weit weg von Standard. Also in 3D, also da gab's gar, es gab überhaupt keine 3D-Spiele, wo die Kamera der Figur von hinten durch 3D-Welten gefolgt wäre.
Ich weiß.
Das gab es gar nicht.
Das natürlich nicht. Damals war das, klar, damals war das was anderes. Damals hätte ich es auch nicht. Aber ne, aus heutiger Sicht zumindest. So, und was danach mit dieser Serie passiert ist, ne, es gab dann noch 1994 Alone in the Dark 3, dann eine lange Pause und dann ging es Schritt für Schritt mit dieser Marke bergab. Also sie haben irgendwann The New Nightmare gemacht, was technisch sehr veraltet war, nur in 640x480 Bildpunkten lief, im Jahr 2001. Ne, trotzdem atmosphärisch, gute Lichteffekte und so. Aber dann das neue Alone in the Dark, okay, inszeniert, aber der Metacritic-Schnitt steht heute bei einer 53. Also auch nicht unbedingt das Spiel, das gut angekommen ist. Und dann der größte Bauchplatscher, den eine Serie vielleicht jemals hingelegt hat, mit einem mittelgroßen Namen, Alone in the Dark Illumination 2015, das kompletter Vollschrott war. Also Schrott. Metacritic bei 19 Punkten.
Ich habe das tatsächlich gespielt. Und ich habe die ganze Zeit so gedacht, ist das hier so ein Pre-Alpha-Bild oder was ist
ja,
das
oder,
hier?
Ja, oder so ein Joke irgendwie. Ja, also
ich habe mich ein bisschen bei, als ich das Alone in the Dark Illumination gespielt habe, ich mich ein bisschen an meine Kindheit erinnert gefühlt, wenn ich mal ein schlechtes Spiel gespielt habe, weil ich als Kind, wenn ich ein schlechtes Spiel gespielt habe, habe ich immer gedacht, ich mache was falsch. Weil ich immer davon ausgegangen bin, es kann ja nicht sein, dass das Spiel tatsächlich vielleicht einfach nur schlecht ist. Ich habe das nicht verstanden oder ich mache irgendwas falsch. Also ich, als Kind ist mir dieser Gedanke nicht gekommen, dass einfach sein kann, dass das Spiel scheiße ist. Weil ich einfach davon ausgegangen bin, das wird schon, du kannst ja nicht in Ladenstellen verkaufen, wenn es nicht okay ist. Als Erwachsener weiß ich, doch, das kann man machen.
Ja, ja, wir nennen es einfach The Day Before und stellen es in den Laden und dann wird alles gut.
Oder muss ich nicht mal so weit weggehen. Ich kann das auch Jedi Survivor nennen oder auf dem PC veröffentlichen und dann einfach ein halbes Jahr lang einen Stinkefinger an die PC-Spieler zeigen nach dem Motto, optimieren werde ich das nicht mehr hier. Ihr habt mir doch eure 70 Euro schon gegeben. Dankeschön.
Ja, 25 aber, Frames reicht doch. So.
Genau. Ganz traurige Geschichte im Grunde genommen für diese Serie. Obwohl sie ja so, sagen wir mal, auch ein Impulsgeber für dann halt die andere Serie war, nämlich für Resi. Alles, Resi hat das übernommen, das Prinzip im Grunde genommen, und natürlich ausgebaut und verbessert und ein spannenderes Setting gesetzt und so. Aber Alone in the Dark ist derweil völlig untergegangen.
Ja, leider, muss man sagen. Und was passiert mit allen Marken, die untergehen? THQ Nordic kauft sie, in dem Fall im Jahr 2018, und setzt sie fort. Oder beziehungsweise rebootet sie ja jetzt im neuen Teil. Also es ist wieder ein New Beginning sozusagen. Warum heißt es eigentlich nicht Alone in the Dark, ein New Beginning? Das wäre ein cooler markenübergreifender, ne, vielleicht nicht.
Vielleicht wollen sie noch die Fans der Kinofilme abgreifen. Die gab's ja auch.
Jetzt hör auf damit. Die habe ich ja völlig verdrängt. Stimmt,
ja,
die
Filme. Christian Slater. Ich glaube, ein Kinofilm und einen so Direct-to-DVD-Film oder so.
Das ist der Moment, nachdenklich aus dem Fenster zu schauen und leicht den Kopf zu schütteln. Du merkst, diese Marke ist einfach nicht mehr da heute. Die Leute warten nicht mehr auf Alone in the Dark. Wir haben miserable Abrufzahlen bei diesem Thema auf GameStar.de. Wir haben sehr schlechte Aufrufe bei unserem letzten YouTube-Video gehabt mit 75.000. Die letzte Preview von IGN, was ja ein noch größerer Kanal ist als GameStar, hat es auch in 3 Wochen nur auf 80.000 geschafft, was für IGN-Verhältnisse echt wenig ist. Du hast ein Suchvolumen bei Alone in the Dark, das immerhin höher ist als das von Homeworld. Aber da sind auch die Filme mit drin. Also, ja, wer weiß. Aber immerhin, da siehst du, okay, also das ist auch hochgegangen nochmal, nachdem das Spiel letztes Jahr angekündigt wurde. Also zumindest in Ordnung. Bei Google Translate ungefähr auf demselben Niveau wie Homeworld. Aber wir haben ja eben schon etabliert, Homeworld liegt auf einem niedrigen Niveau. Also so arg groß ist das Interesse hier auch nicht und so groß war das Interesse auch nicht an dem spielbaren Prolog. Und ich muss tatsächlich gestehen, der ist ja auch letztes Jahr schon rausgekommen. Ich habe es überhaupt nicht mitgekriegt. Also ich habe es vielleicht damals mitgekriegt, aber ich habe es dann sofort wieder vergessen. Es gab ja diesen Prolog als Demo, der aktuell bei 75% positiven Steam-Bewertungen steht. Also auch kein komplettes Desaster, aber mit auch nur 1300 Bewertungen. Jetzt kann man sagen, okay, für eine Demo ist es viel, aber die Demo von Beer Factory hat mehr. Nämlich 1600. Fieser Vergleich, weil Beer Factory ist halt so ein Playbay-Influencer-Spiel, was vielleicht mal jemand auch in einem Steam gespielt hat. Trotzdem ist laut VG Insights einer Seite, die so Steam-Verkaufszahlen hochrechnet aus Spielerzahlen und verschiedenen Beobachtungen, gab es halt 40.000 Downloads dieser Alone in the Dark Demo. Jetzt auch nicht nix, aber der große Bass ist noch nicht da bei diesem Spiel.
Und jetzt kommt der Twist an der ganzen Geschichte. Diese Demo ist sogar sehr stimmungsvoll. Also ja, die bringt durchaus das rüber, in welche Richtung das Spiel gehen sollte. Aber ich habe die Vorschauversion von dem Spiel hier auf meinem Rechner und sie auch gespielt und hatte auch ursprünglich geplant gehabt, noch ein Vorschauvideo zu machen. Das ist ja aus Zeitgründen aber einfach nicht geschafft, weil der ursprüngliche Plan war ja, dass es im Januar kommt. Und dann, also es wäre vom Zeitfenster so knapp gewesen, dass es einfach ein bisschen sinnlos ist, zu einem Spiel, wo es relativ wenig Interesse dran gibt. Und jetzt kommt halt das Schlimme daran, wo diese Vorschauversion wirklich nicht gut ist. Mhm. Also das Spiel ist, sieht okayisch aus, also sieht solide aus. Jetzt nicht der Oberhammer, aber solide, man erkennt die Figuren, ist ja auch der David Harbour, ja, den man ja aus Stranger Things unter anderem kennt, als Schauspieler, auch gut eingesprochen, komplett vertont, auch die, so die das Setting stimmungsvoll inszeniert. Und solange es nur rumlaufen und ein bisschen sich Interaktionsgegenstände angucken oder mal mit Leuten sprechen angeht, ist es okay. Jetzt nicht unbedingt der Hammer, aber ist okay. Die Kamera finde ich, aber da bin ich auch ein bisschen empfindlich, ist mir zu auf der einen Seite zu nervös und auf der anderen Seite zu steif. Und auch so ein bisschen so denkt, hä, spielt halt einmal Resi, zwei und fertig. Also wieso müssen wir eigentlich noch über solche Standards ständig reden?
Ja, so ist der Day Before erstanden. Spiel doch mal Resi 2 und mach's genauso.
Ja, aber es ist halt so ein bisschen,
klar, ist der bestimmte Standard.
Ja, also bestimmte Standards müssen halt einfach erfüllt werden, sonst merkst du sofort, da stimmt irgendwas nicht. Das ist einfach, da passt die Qualität nicht irgendwann nicht so richtig. Und dann habe ich aber den ersten Kampf tatsächlich gehabt. Einen Kampf gibt's in der Demo nicht. Ich hatte halt in der Vorschauversion den ersten Kampf und ich hätte am liebsten den Rechner genommen und aus dem Fenster geworfen. Also es ist wirklich einfach zerbrochen am Kampf. Und deshalb sicherlich auch einer der Gründe, warum es nochmal eine Verschiebung gab, weil dann muss es einfach noch, war einfach kaputt. Das fühlt sich komplett falsch an. Überhaupt kein gutes Trefferfeedback, überhaupt kein gutes Kampfgefühl. Ich meine, überleg mal, bei einem Resi freust du dich auf jeden Kampf. Weil es einfach immer Spaß macht, wenn dann halt ein Gegner kommt, auch wie der dann reagiert auf deine Schüsse und sowas alles. Und wenn du jetzt mit einer Marke kommst, die vom Namen her nicht mehr viel Zugkraft hat, aber vielleicht die Leute abgreifen könnten, die jetzt ein bisschen in ihrer Resi-Pause gerade sind, weil ja gerade eine kleine Resi-Pause ist, gerade wenn du auch ein Third-Person-Resi haben willst, könntest du denen ja durchaus ein Angebot machen. Und Alone in the Dark könnte denen ein Angebot machen. Und bei dem Erkundungs- und Rätselteil stimmt das Angebot von dem, was ich bislang gespielt habe, auch durchaus. Es ist nie auch nur ansatzweise auf dem Level von einem Resi, aber in einem recht überschaubaren Genre ist es schon stimmungsvoll, dass man sagt, ach, was ist denn hier los? Schau ich mal, was das jetzt so ein Abenteuer ist. Aber dann kommen halt diese ersten Kämpfe und es war halt wirklich so kaputt und so falsch, dass ich einfach nicht weiterspielen wollte, weil ich dann auch so gemerkt habe, warum? So geil ist dann der andere Teil auch nicht, dass ich jetzt sagen würde, da quäle ich mich jetzt irgendwie durch Kämpfe durch. Ich bin wirklich gespannt, was da bis zum Release noch passiert, weil es sich auch einfach wirklich anfühlte, als seien noch Sachen nicht fertig. Warum sie überhaupt diese Preview-Version rausgegeben haben, weiß ich nicht. Warum es überhaupt da nochmal so mehr oder weniger so ein kleines Preview-Event dafür gab, weiß nicht, was da die Hoffnung war, weil man wird das ja mindestens bis zu der Stelle, wo mal gekämpft wird, spielen. Und dann wird man halt merken, dass das einfach nicht funktioniert. Man hat fairerweise schon in den allerersten Videos gesehen, dass die Kämpfe wahrscheinlich kein sonderliches Highlight werden. Da war das Trefferfeedback, das Kameraverhalten, alles nicht sonderlich gut. Aber dass es jetzt einfach auch noch so zerbrechen würde, regelrecht das Spiel, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Also wenn das jetzt sie haben es auf März verschoben, wenn sie das noch so halbwegs gedreht kriegen, dass das zumindest funktioniert, sage ich mal, dann und hoffentlich nicht so ein großer Teil des Spiels ist, also dass es sich mehr auf das Rätseln konzentriert und mehr auf die Geschichten, die man ja mit zwei Figuren erleben kann, dann könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht noch so, dass das so ein 70er-Spiel sein könnte. Wenn es kampftechnisch so bleibt oder nicht spürbar besser wird als das, was ich gesehen habe, dann muss das Spiel nach der ersten Stunde anfangen, megamäßig zu knallen, damit das ausgleichen kann. Weil, also, tut mir leid, aber das ist einfach, das sehe ich nicht. Also, nee. Das ist wirklich
leider harte Worte, aber dafür sind wir da.
Ja, also. Das Mir tut sowas auch immer so leid. Also dann so, da wird ja so viel Zeit und Mühe reingesteckt und dann spielst du es halt und denkst so, Leute, dann macht keinen Kampf rein. Also dann ist vielleicht die Lösung kein Kampf irgendwie. Oder nur so eine, diese Amnesia-Art der Bedrohung, ne? Dass es halt dann nur eher eine Flucht ist oder sich auf Verstecken konzentrieren und so. Aber das Problem ist halt wirklich, du stehst in diesem Genre, was sehr überschaubar ist von seiner Größe, stehst du sofort neben Resident Evil.
Ja.
Sofort. Und wenn du da nicht ansatzweise mithalten kannst, bist du sofort auch verbrannt. Weil es ist ein bisschen fies. Bei Ego-Shootern zum Beispiel ist das Spektrum deutlich breiter. Es gibt super gute Ego-Shooter, aber es gibt auch viele gute Ego-Shooter. Und es gibt auch viele schlechte Ego-Shooter. Aber bei Survival-Horror-Spielen gibt's halt die Resi-Spiele. Und da nix. Mhm. Also es gibt so zwei, drei andere, die so ein bisschen in diese Richtung gehen, aber eigentlich kaum was sonderlich gut ist. Manche haben sich, wie gesagt, so ein bisschen in diese Richtung gedreht, dass sie dann halt keine direkten Kämpfe haben oder nur ganz wenig davon. Da fällt mir jetzt gerade Name nicht ein, aber es gibt so zwei, drei, die so ein bisschen in diese Richtung gehen. Aber zum Beispiel die von diesem italienischen Team, wo jetzt auch gerade dieses Daymare 1998 und dann gab es irgendwie also ein Daymare Prequel gab es jetzt vor ein paar Monaten, kam das raus. Das geht sehr in Richtung Resi. Und das ist halt auch sofort relativ furchtbar, wenn du einmal Resi gespielt hast. Und das, wir können da sagen, da drückt man halt die Augen zu. Aber das macht ja der Kunde nicht. Der Kunde, die Leute wissen genau, was ein Resi ist. Und wenn du dann halt ankommst mit sowas, du hast keine Chance. Du wirst nicht bestehen. Also, ich sehe es nicht. Tut mir echt leid, also.
Ja.
Geht nicht.
Amen. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ist auch nicht mein Genre, muss ich gestehen. Aber schon der zweite versuchte Reboot oder die Neuauflage eines alten Namens von THQ Nordic, um die wir uns Sorgen machen müssen.
Ja, leider.
Naja, Daumen drücken. Na, vielleicht wird's beim nächsten Teil, wenn sie weitermachen. Ja. Wir kommen zu einem letzten Spiel, das ich ursprünglich gar nicht groß auf dem Zettel hatte, als ich recherchiert habe für dieses Halbjahr, weil das Studio eigentlich für Superspiele steht. Weil die wissen, was sie können. Weil die auch das, was sie können, richtig gut umgesetzt haben. Besser als alle anderen eigentlich in der Vergangenheit. Aber dann, wenn man sich ein bisschen reinliest in das, was sie jetzt machen und was im März erscheint, denkt man sich, die machen so viele neue Fässer auf jetzt für dieses Spiel. Mal gucken, ob sie die alle wieder zukriegen. Und die Rede ist von Rise of the Ronin. Von Team Ninja. Also dem Studio hinter Nioh, Ninja Gaiden und Wulong, heißt es Wulong oder Wolong?
Wulong Fallen Dynasty.
Wulong.
Genau. Kommt jetzt erstmal exklusiv für die PlayStation 5.
Genau.
Was auf der technischen Seite vielleicht eine gute Nachricht ist, weil sie zum Beispiel jetzt mit dem Release von Wulong letztes Jahr halt einfach technische Probleme hatten. Das kam auf dem PC, war das in keinem guten Zustand. Mhm. Und selbst damals die PC-Umsetzungen von ihren Nioh-Spielen waren oft nicht unbedingt sauber gestartet. Aber hoffen wir mal, dass sie es auf der PS5 unter Kontrolle haben. Aber sie gehen jetzt quasi mit ihrem Genre, nämlich Souls-Spielen oder Souls meets Ninja Gaiden spielen, das ist ja so ein bisschen ihre Richtung, gehen sie jetzt, sie machen den Elden Ring, kann man sagen.
Sie machen den Elden Ring.
Jetzt genau. In Richtung Open World. Aber es gibt einen wichtigen Unterschied zum Elden Ring. Elden Ring hat ja eine relativ eigentlich schon. Für eine Open World ist es eine relativ leblose Welt. Mhm. Da ist jetzt nicht allzu viel so Getier unterwegs. Es gibt keine großen Städte mit irgendwie hunderten NPCs, die rumlaufen müssen. Also diese klassischen Open World Belebungssysteme sind in einem Elden Ring gar nicht so doll drin. Ja, es sind mehr NPCs drin als in ihren vorherigen NPCs. Aber verglichen mit einer Watch Dogs Welt oder so ist das alles immer noch relativ leere Lande. Soll ja auch so sein, also ist kein Ding. Aber Rise of Nioh geht jetzt nicht nur den Weg zu sagen, hey, wir machen jetzt eine Open World mit unserem Gameplay, sondern wir machen halt auch noch eine Open World mit großen Städten, wo Leute rumlaufen müssen, die, was alles auch noch glaubwürdig sein muss, mit Nebenmissionen. Und verdammt, das ist richtig schwer, das richtig gut zu machen. Außenstand. Ja. Und deshalb mache ich mir Sorgen, zumal wir davon von dem ganzen Spiel bislang auch noch relativ wenig gesehen haben.
Ja, wir hatten ein Interview und das war's, was es bisher gab. Das ist das ambitionierteste Projekt, was Team Ninja jemals gemacht hat. Die arbeiten ja auch schon seit 2015 dran. Also das ist jetzt nichts, was sie aus dem Ärmel geschüttelt haben über die letzten 2 Jahre. Aber wie du sagst, eine Open World erstmal zu bauen und zu beleben, ist keine kleine Aufgabe. Du sollst ja historische Städte da drin haben. Es ist ein Szenario diesmal ohne große Fantasy-Elemente, sondern im historischen Japan am Ende dieser Edo-Periode, in diesem Bürgerkrieg zwischen dem Shogunat und den Leuten, die dagegen sind, Japan für so westliche Einflüsse zu öffnen. Also grundsätzlich ein spannendes historisches Setting, aber halt ohne diesmal Over-the-Top-Fantasy-Elemente, wie man sie kennt jetzt aus den anderen Spielen. Und da soll es historische Städte geben, wie in Kyoto oder in Yokohama, wo du rumlaufen kannst, mit NPCs, wo sie selbst sagen, oh, das ist das erste Spiel, das wir machen, in dem es NPCs gibt, die man nicht umbringen muss. Stimmt, ja, also du sollst dich da drin bewegen können, du sollst Nebenmissionen machen für Gefährten, die du kennenlernst, für historische Figuren, was immer schon ein bisschen eine Einschränkung ist bei einem Spiel, das auch im Westen erscheint, japanische historische Figuren aus der Edo-Periode kenne ich jetzt nicht so viele. Also es wird vielleicht schwierig, die dann auch gut kennenzulernen oder die nachvollziehbar auch einzuführen im Spiel. Aber diese Figuren sollen eine wichtige Rolle spielen und die Beziehung zu ihnen soll eine wichtige Rolle spielen, die du über Nebenmissionen verbesserst. Du sollst sogar einige, nicht viele, aber einige große Entscheidungen treffen im Spielverlauf, die den Lauf der Story verändern und zu mehreren Endsequenzen führen, was auch ein Novum ist für Team Ninja. Da geht's dann drum, bringe ich eine Person um oder beschütze ich sie? Und das sind halt so lauter Sachen, wo ich mir denke, also, ui, du hast Nicht-Linearität in der Welt. Sagen sie ja auch selbst, das soll ein bisschen so sein wie in Elden Ring, wenn du an einer Stelle nicht weiterkommst, dann geh halt mal woanders hin und guck, wie du dann da weiterkommst. Du hast Nicht-Linearität, zumindest nicht komplett in der Story, ne? Einerseits, weil du Aufgaben halt in unterschiedlichen Reihenfolgen wohl angehen kannst, andererseits, weil sie sich verändert, je nachdem, wie du bestimmte Entscheidungen triffst. Ah, das sind so viele Risikofaktoren. Und was dann noch dazu kommt, ja, das Kampfsystem, hallo, das können sie. Also das hat man auch schon in den Trailern gesehen. Man kennt es ja auch aus den Vorgängerspielen. Ein großer Wert auf Präzision, auf richtig getimte Paraden. Es ist immer noch over the top. Auch zum Teil, du hast so einen Greifhaken, mit dem du dich durch diese Welt bewegen kannst. Den kannst du aber auch nutzen, um so ein Sprengfass auf Gegner zu schmeißen. Und sowas wird Schusswaffen geben, weil es ja diese Zeit der westlichen Öffnung ist, Japans. Also kannst du auch damit Pistolen rumballern. Du kannst dein Katana in Brand setzen. Also immer noch so ein bisschen over the top. Aber was sie dazu einbauen, sind Schwierigkeitsgrade. Und Schwierigkeitsgrade sind auch wiederum ein Novum für sie und immer ein bisschen riskant. Es kann gut gehen, aber die Frage ist immer, wofür ist ein Spiel designed? Ist es designed für den höchsten Schwierigkeitsgrad? Also in dem Fall, dass man die Paraden richtig hinkriegt, dass man wirklich die Angriffsmuster der Gegner lernt und sowas, wie es bei Souls-likes ja üblich ist. Und dann wird irgendwie runtergetuned für mittelschwer und ganz leicht. Oder es ist designed für den mittleren Schwierigkeitsgrad und es wird für den hohen Schwierigkeitsgrad einfach nur mehr Leben auf die Gegner reingeschmissen. Also irgendwie, die werden aufgepumpt mit mehr Lebenspunkten, damit halt die Kämpfe schwieriger werden. Also auch immer eine schwierige Designfrage, wie mache ich Schwierigkeitsgrade für ein Spiel?
Und gerade bei Team Ninja, weil die neigen schon sehr nach hinten raus gerade zu grindigem Design. Also die Nioh-Spiele und auch gerade Wulong, deshalb wurden zum Beispiel die DLCs von Wulong sehr kritisiert, dass die sehr einfach nur hauptsache schwerer und sehr grindy in ihren Ansprüchen sind und auch sehr, also teilweise auch ein bisschen so unfair, was das Design angeht. Also da haben dann teilweise Gegner 7, 8 Attacken hintereinander, wo du gar nicht reinkommst mit deinen Angriffen.
Ja. Für Leute wie mich reicht eine. Ja, meistens in so Souls-likes.
Ja. Und auch diese Sache mit der Story, also die sowohl Wulong als auch die Nioh-Spiele, die hatten relativ viel Story drin, die hatten auch relativ viele Zwischensequenzen immer, aber sie haben das nie auf die Reihe gekriegt, dass man irgendwie mit diesen Figuren connected. Da hatten sie bislang noch überhaupt kein Händchen für, was bei der Art von Spieldesign, wie diese Spiele aufgebaut sind, nicht ganz so wild ist, weil diese Story-Elemente meist zwischen so langen Spielunterbrechungen liegen, also dass du gar nicht so richtig weißt, was ist denn da Zusammenhänge. Aber sie waren auch, obwohl sie relativ viel erzählt haben, nie sonderlich gut darin, den Spieler mitzunehmen und ihm zu sagen, was hier eigentlich passiert. Und wie gesagt, trotz Zwischensequenzen, trotz vielen Texten und so, trotz unglaublichen Hintergrund, Bios, die du dir freischalten konntest zu den Figuren, das hat da nie Klick gemacht. Liegt natürlich, wie du schon richtig sagst, auch ein bisschen daran, dass es halt dieses, sagen wir mal, für uns im westlichen Markt etwas weniger zugängliches Setting ist. Ne? Mhm. Aber hier kommt halt noch dazu, und jetzt gibt, dass es halt nicht mal die Yokai gibt und so, und nicht mal diese Monster-Dinger. Bin mal gespannt, wie das funktionieren kann in gerade im westlichen Markt. Also
ja.
Ja. Andererseits, das eine will ich noch kurz sagen, andererseits, ich glaube, so was halt dieser Titel vielleicht haben könnte und was ihn vielleicht tragen könnte, auch wenn es nicht viel ist, was das Interesse angeht, wenn du einmal eine Szene gesehen hast, wie er mit seinem aufklappbaren Gleitfallschirm über so eine Stadt schwebt, was im allerersten Trailer schon drin war, und über so einen Hafen, wo ein großes Segelschiff steht und dann über so Steinhäuser Stadt schwebt, dann hast du instant Assassin's Creed Japan Gefühl.
Total, und ja, hab
diese
ich auch.
Eine Szene könnte es vielleicht sein, die das Spiel in den Westen trägt. Dieses eine Angebot, dieses eine, was bleibt mir in Erinnerung bei dem Spiel? Und das ist dieser eine, ich habe diesen Drachenflieger, weil das sieht sogar dann auch wiederum westlich genug aus mit dem großen Holzsegelschiff, was auch ein, also vom ganzen Design, also das hätte auch fast Boston oder sowas sein können. Ne? Und wenn sie das hinkriegen, das zu kommunizieren, auch an den westlichen Markt, dann ist es vielleicht egal, wie der Rest ist, weil es für diese initiale Begeisterung, für dieses initiale, ich hol's mir mal, Ding reicht. Das hat ja durchaus bei einem Dings auch funktioniert, bei einem, wie hieß es auf der PlayStation, Open World?
Ghost of Tsushima.
Ghost of Tsushima.
Ja, das ist tatsächlich das Spiel, was mir die ganze Zeit auch auf der Zunge noch liegt, weil bei Ghost of Tsushima haben wir ja auch die Frage gestellt, was bringt denn jetzt eigentlich die Open World? Und die muss man ja auch hier stellen. Was bringt, ist das wirklich eine sinnvolle Open World, in der man coole Sachen erleben kann, in der man auch Dinge findet, wenn man erkundet, die spannend sind? Und bei Ghost of Tsushima war es ja auch so, diese Welt war gefüllt mit Aufgaben nach Schema F. Also schon eine sehr Ubisoftige Open World, wenn man so möchte. Was sie aber immerhin hinbekommen haben, war eine tolle Atmosphäre. Also hat einfach Spaß gemacht, sich durch diese Welt zu bewegen und die Lichtstimmung zu genießen, diese Wälder zu genießen, durch die man sich da bewegt hat. Und sie hatten eine sehr coole organische Spielerführung, Hallo Outcast, weil ja zum Beispiel der Wind immer geweht hat zu deinem Questziel oder weil du Vögelchen folgen konntest zu einer bestimmten Aufgabe in dieser Welt, sodass man das tatsächlich sehr gut spielen konnte, wenn du einfach das Interface runtergedreht hast und dann fett auf den Fernseher und einfach nur die Szenerie und Atmosphäre in dich einsaugen. Das war das Tolle an Ghost of Tsushima. Was macht Rise of the Ronin? Wir wissen es noch nicht. Aber sie müssen irgendwie eine, das sage ich jetzt, das ist wie eine kaputte Schallplatte hier bei jedem Open-World-Spiel, aber sie müssen eine Begründung dafür finden, warum es eine Open-World gibt. Sie nur zu machen, weil sie halt cool ausschaut und weil man schöne Städte designen kann, das reicht mir nicht wirklich, weil das kann ich halt auch in einem levelbasierten und lineareren Spiel. Oder zumindest in so einem Hub-basierten Spiel. Es gab ja auch so Hubs schon in Nioh, die ein bisschen weitläufiger waren, aber dafür muss ich nicht eine große zusammenhängende Welt bauen. Naja, also nicht riesig, aber weißt du, was ich meine.
Also es ist schon wirklich was, ein sehr anderer Ansatz, den sie haben. Allein schon dieses, dass du bei den Nioh und Wolong-Spielen ja einfach die Missionen oft wirklich mehrmals einfach oft gespielt hast, einfach um ein bisschen so Grindrunden zu drehen oder um Ausrüstungszeug zu holen. Ich hoffe auch, dass sie ein bisschen den Ausrüstungs-Overkill zurückdrehen, den diese Spiele ein bisschen hatten, weil du wurdest so zugeschissen mit Sachen, die du, mit sowohl Ausrüstung als auch Nutzgegenständen. Ich bin ja in dieser Art von Spiel eh kein so riesen Fan von nutzbaren Gegenständen, weil ich da immer dieses, nein, jetzt bloß nicht einsetzen, dann brauche ich's, dann habe ich's später nicht mehr, voll, obwohl ich wahrscheinlich tausend davon. Aber ich benutze nie irgendwas davon, weil ich das Kern-Gameplay-Kampfsystem eigentlich, das soll der Kern sein. Damit will ich mich die ganze Zeit beschäftigen. Und dieses Ganze jetzt hier noch Feuer drauf machen und tralala, das schiebe ich immer alles sehr weg von mir. Und die Nioh-Spiele waren da echt, die haben echt ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, was das anging. Deshalb hoffe ich, dass sie da sich auch wieder etwas mehr erden und das nicht ganz so ausarten lassen. Aber andererseits, diese Open World ist vielleicht auch ein bisschen für sie eine Gelegenheit zu sagen, okay, wir müssen nicht unbedingt dieses missionsbasierte Design und diese Iteration, also dieses immer wieder, sondern wir machen jetzt einfach mal ein Spiel, das ist so 50 Stunden lang mit einer Open World. Die Open World allein erkauft uns schon Spielzeit, weil Laufwege und so, Open Worlds machen alles in der Regel länger. Also dadurch werden Spiele in der Regel immer automatisch schon mal ein bisschen länger. Und es macht auch nicht so wahnsinnigen Sinn, in dieser Art von Spieldesign ständig die Missionen dann nochmal zu spielen, ständig das Gebiet nochmal zu spielen, weil das nicht die Art und Weise ist, wie man Open-World-Spiele spielt. Und vielleicht nutzen sie die Gelegenheit, um das Spiel ein bisschen mehr auf den Punkt zu bringen, ein bisschen weniger grindy zu machen, ein bisschen weniger und mit Zusatzzeug zuzuschütten. Mhm. Und das wiederum fände ich cool, weil wenn es wieder mehr in den Kern ihres Gameplays gehen würde, der mir immer am meisten gefällt, das fände ich super. Also so ein bisschen der Sekiro-Gedanke, wo ja auch wegnehmen the way to go war. Also es gibt halt nur das eine Schwert. Und du wirst halt gut in dem einen Schwert.
Ja.
Ich brauche nicht 10 unterschiedliche Waffenklassen. Ich benutze am Ende sowieso nur diese 2, weil nach 50 Stunden eine andere Waffenklasse hochzuleveln und hochzugrinden so viel Zeit kostet. Das ist so, ganz so viele Optionen brauchst du gar nicht unbedingt. Also das, ich bin gespannt, ob die Open World quasi da eine Gelegenheit ist, die sie nutzen, um zu sagen, ja, wisst ihr was, irgendwann ist es dann auch fertig, seid ihr durch das Spiel und dann ist auch gut. Fertig, erledigt.
Ja.
Mal gucken.
Ja, absolut. Volle Zustimmung. Letzte Frage ist, wartet jemand drauf? Weil wenn man sich das internationale Suchvolumen, international, nicht nur Deutschland, ne, also nicht nur so vielleicht ein Land, wo man noch weiter weg ist von diesem Japan-Setting, weiß ich nicht, aber wenn man international anguckt, liegt das Suchvolumen noch mal deutlich unter dem von Homeworld auf Google. Also es ist noch mal eine Ecke niedriger, auch weil man halt noch so wenig gesehen hat vielleicht von dem Spiel. Oder weil es anders als bei Ghost of Tsushima, wo es diese tolle E3-Präsentation damals gab mit diesem Breitbild-Landschaftsgemälde von Japan, wo du sofort dachtest, will ich rein? Scheiße, egal was da ist, ich will da einfach reinreiten oder so und gucken und wie die Blumen oder der Weizen sich um mich herum bewegt. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall direkt so ein Bild, was sich reingezogen hat, fehlt halt jetzt hier an der Stelle noch. Vielleicht mal abgesehen von dem Gleiter, den du vorhin erwähnt hast, in dem Trailer. Ja. Man würde ja auch reiten können. Also da sehen wir dann hoffentlich auch noch ein bisschen was bis zum Release. Bis jetzt aber noch nicht.
Das ist also aber auch wieder so dämlich. Das kommt jetzt im März. Und sie haben diese eine Gelegenheit verstreichen lassen, um das Spiel, sagen wir mal, auf die Bildfläche zu bringen. Nämlich die Game Awards. Da hätte es sich zeigen müssen, so richtig. Das wäre die, weil es kommt jetzt nichts mehr. Es gibt keinen großen Event noch bis zum 22. März. Es wird bestimmt noch eine Sony Direct, State of Play. Entschuldigung. Es wird bestimmt noch eine State of Play dazu geben. Einfach Open World, exklusiv für PlayStation 5. Also Sony wäre bescheuert, wenn sie das nicht machen würden. Also das kann ich mir schon noch vorstellen und das wird auch noch viel ziehen. Aber es gibt ansonsten keine Präsentationsfläche mehr für das Ding.
Ja. Das Einzige, worauf sie noch ein bisschen hoffen können, ist einerseits natürlich die Zugkraft ihres Namens. Ich meine, die Nioh-Serie hat sich insgesamt über 7 Millionen Mal verkauft. Auch sowas wie in Ghost of Tsushima lag 2022 schon, bei fast 10 Millionen Verkäufen. Sekiro hat letztes Jahr die 10 Millionen geknackt. Also so dieses Umfeld ist durchaus da für diese Art Spiel. Plus, ne, Team Ninja, der Name ist bekannt. Also das kann Kapital sein und eine Zielgruppe, aus der sie schöpfen können. Wobei man da auch wieder einschränken muss, ist Wolong Fallen Dynasty hat sich zumindest Stand letztes Jahr, also vor einem Jahr, erst ungefähr 1 Million Mal verkauft gehabt. Also lag auch in dem China-Setting, was vielleicht noch mal eine Ecke weiter ist, als es dann die Samurai sind oder sowas. Aber wo man auch denkt, das ist wiederum super schade, weil das ein fantastisches Spiel war. Also Dimi schwärmt bis heute von Wolong jedes Mal, wenn ich ihn frage, wie es ihm geht. Ja, so ungefähr. Und es ist wirklich schwierige. Spiele, also. Das habe ich ja gesagt, ne? Sie machen tolle Spiele, aber wird es ihnen reichen mit ihrem allerneuesten Spiel?
Sie haben zumindest mit der PlayStation 5 den Vorteil, dass sie halt da, wenn Sony mitmacht, ja diese Komplettübernahme vielleicht um den Release herum machen können, die sie ja auch bei Spider-Man hatten. Also wo sie dann wirklich, du machst die PlayStation an und dir schreit Spider-Man ins Gesicht, du kommst ja gar nicht drum rum. Das ist natürlich ein super, super starkes Instrument, zumindest wenn du diese Plattform schon hast, und die PlayStation 5 ist ja inzwischen doch recht verbreitet. Also die Leute, die sie nutzen, können sie halt damit dann auch super erreichen. Und wenn du da ein sehr markantes Bild hinkriegst, was sofort Interesse weckt. Das kann ein unglaublich guter Hebel dann nochmal sein, zum Release direkt. Aber so auf irgendwo anderen Kanälen wird es vielleicht ein bisschen schwierig. Mal gucken.
Ja, wir werden es sehen. Ihr habt jetzt auf jeden Fall davon gehört und wisst, worum es geht bei Rise of the Ronin. Und das war's. Genügend ja, Sorgen fürs erste Halbjahr.
Ah, es ist so ein bisschen so schade, dass so ein paar so Kindheitstraumspiele kommen. Ich meine, hallo? Ein Homeworld 3?
Hallo? Ja, auf dieses Spiel warte ich seit 20 Jahren. Ja, seit 20 Jahren. Ja, noch länger.
Und, ja, und dann sind's halt, dann muss man so viele Arbeits dahinter schicken. Das ist so verrückt. Weil das Blöde ist auch ein bisschen, das sind die letzten Chancen für diese Spiele. Ja. Also wenn das nicht funktioniert, dann war's das. Auch in Alone in the Dark. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dann nochmal jemand irgendwann, frühestens in 10 Jahren nochmal jemand ankommt und sagt, wisst ihr was, das probieren wir jetzt nochmal. Und gut, bei Alone in the Dark ist es mir ein bisschen egal, weil ich habe keine Emotionen zu der Serie, wie auch. Also ich meine, dafür ist sie zu lange zu sehr im Mittelfeld gelaufen. Hm. Aber halt ein Outcast, wenn das jetzt nichts wird, dann war's das. Und vielleicht ist dann auch die Botschaft, hey, Open-World-Spiele mit so ein bisschen kantigeren Figuren, ein bisschen so abseits vom 0815, was so die Weltgestaltung und die Erzählung und so angeht, funktioniert nicht. Könnte ja die Lektion sein, die man daraus zieht, ne?
Ja.
Und noch mehr, und stattdessen lieber noch mehr Standard-Ubisoft-Systeme versuchen zu kopieren. Das allein ist schon so, oh Gott, das zerbricht mir das Herz.
Also, ja, oder wenn Homeworld auch, ne? Ich meine, wenn das kein Erfolg haben sollte, dann werden wir nicht nur nie wieder ein neues Homeworld sehen, sondern nie wieder diese Art 3D-Strategie, die es halt ist. Nie ein Nexus 2 jetzt. Stellt euch das doch mal bitte kurz vor. Das ist natürlich auch direkt der automatische Kandidat dann für die Sorgenkinder in 20 Jahren, wenn sie Nexus 2 machen, weil es dann keiner mehr kennt. Aber ist ja egal, wir kennen es ja noch. Und das nur darum geht's.
Ja. Schwierig. Na gut, in einem halben Jahr wissen wir mehr. Also in einem halben Jahr sehen wir uns hier wieder, wenn ihr möchtet. Dann werten wir das erste Halbjahr aus und werfen dann auch einen Blick auf das zweite Halbjahr, was aktuell noch ein sehr nebulöses ist. Also das zweite Halbjahr 2024, da ist noch sehr, sehr wenig konkret, was da tatsächlich kommt. Ich finde sowieso, dass dieses Jahr noch relativ unscharf ist. Also ich hatte schon Jahre, wo ich im Januar deutlich klarer wusste, was eigentlich in diesem Jahr passieren wird. Das ist dieses Jahr ein bisschen anders. Auch das erste Halbjahr ist nicht so stark wie zum Beispiel letztes Jahr. Also zumindest bislang nicht, sehe ich noch nicht so ganz, dass das so knallt. Aber mal gucken. Also im Notfall kann man den Pile of Shame ein bisschen abarbeiten. Was auch nicht unbedingt das Schlechteste ist.
Das ist korrekt. Das ist korrekt. Ja, schön gut. War's. Beziehungsweise besorgt war's. Wie immer, macht's gut und bis in einem halben Jahr.
Macht's gut, ciao.
Tschüss.